Wir wollen sprechen über eine Saison von Werder Bremen, die bis kurz vor dieser Aufnahme zwar schon einiges an Ereignissen hatte, aber nicht ganz so bemerkenswert war wie kurz nachdem, was dann passiert ist. Ein irrer Cliffhanger, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich werde ihn gleich auflösen, aber erst, wenn ich meinen Gast hier begrüßt habe und wir das Intro gehört haben. Ich freue mich nämlich sehr, dass heute Daniel Montazeri vom Spiegel hier ist und jetzt geht's los.
Der Rasenfunk Royal.
Ich muss 35 Jahre alt. Ich habe lange gespielt Fußball. Aber ich noch nie gesehen ein Spiel genau heute. Für mich das ist nicht Profimannschaft, das ist nicht Profifußball. Unglaublich.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Daniel, was macht es mit dir, wenn du Ayrton hörst im Intro?
Das regt einiges in mir. Ich habe den ja mal getroffen vor ein paar Monaten zu so einem Stück, das wir über ihn gemacht haben, und ich fand den wahnsinnig angenehm und charmant. Also guter Typ, über den man, glaube ich, zu Unrecht manchmal ein bisschen gelacht hat früher, und ja, selbstverständlich die guten alten Werder-Zeiten.
Die guten alten Werder-Zeiten. Und wir nehmen jetzt auf am Montag, den 26. Mai, und wirklich 20 Minuten, bevor wir jetzt gerade miteinander sprechen. Da hat Werder Bremen bekannt gegeben, dass Ole Werner die Verantwortlichen darüber informiert habe, dass er seinen bis 2026 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Das ist jetzt ganz frisch für uns beide. Ich bin ehrlicherweise froh, dass es noch vor der Sendung passiert ist. Das war nicht immer so in der Rasenfunkgeschichte. Was sind denn deine ersten Gedanken dazu?
Also das erste ist krass. Starke Analyse. Ich sage gerade eben, also ich habe so ein kleines Post-it hier an meiner Tür draußen, Aufnahme nicht reinkommen, und trotzdem klopft es gerade: Das musst du noch hören, Ole Werner. Ja. Also ich hatte eigentlich bei den Themen, über die wir heute sprechen wollen, unter anderem Ole Werner als MVP und wie wichtig der für diesen sportlichen Erfolg ist der Mannschaft, und dass er eigentlich so die Schlüsselfigur im Verein ist. Das sind alles so die Gedanken gewesen, die ich hatte. Die müssen wir jetzt über den Haufen werfen, beziehungsweise die stimmen. Aber es ist halt schon, finde ich, eine sehr, sehr negative Nachricht. Kann natürlich sein, dass jetzt stattdessen ein herausragender Trainer verpflichtet wird, und dann sieht man das im Nachhinein anders. Und es gibt auch Sachen, die Ole Werner nicht perfekt gemacht hat. Mhm. Aber es ist jetzt schon, finde ich, ein ganz schöner Downer.
Ja, aber das wäre ja, also wenn jetzt quasi der Trainergott schlechthin schon in der Pipeline oder in wäre von Werder, dann wäre ja die Kommunikation anders gefallen. Also es sieht ja schon eindeutig so aus, als habe man verlängern wollen. Wäre jetzt ja auch ein guter Zeitpunkt, so Saison ist vorbei, man macht die Saisonanalyse, und wenn man nicht gerade der BVB ist, dann schmeißt man nicht überraschend dann seinen Trainer raus als Ergebnis dieser Saisonanalyse. Grüße an Marco Rose und alle Beteiligten. Und es scheint ja schon so zu sein, dass es quasi dann von seiner Seite aus kam, und vor allem wir befinden uns jetzt in dem Vakuum, in dem man noch nicht weiß, was heißt das? Wird jetzt dann der Vertrag erfüllt, was natürlich möglich ist? Es könnte aber natürlich auch sehr gut sein, dass sich Werder Bremen sagt, nun ja, wir wollen schon längerfristig planen, wir müssen jetzt Kaderentscheidungen treffen, Transferentscheidungen, die ja auch über die Saison hinaus wirken. Vielleicht muss man sich ja jetzt dann sogar gezwungen sehen, jetzt in diesem Sommer schon zu handeln.
Ja, das, also ich glaube, dagegen spricht ein bisschen der Zeitpunkt der Verkündung jetzt. Mhm. Man hätte das ja jetzt nicht unbedingt verkünden müssen. Also ich weiß, dass gerade auch Ole Werner gesagt hatte, wir verkünden da was zeitnah, aber eigentlich hätte man ja jetzt nochmal, ich sag mal, 5-6 Tage warten können, Gespräche führen können mit einem möglichen Nachfolger und das dann in einem Ruck verkünden. Das hätte Werder bestimmt lieber gemacht, weil so sieht Werder erstmal schlecht aus. Also das klingt erstmal nicht gut für den Verein. Wenn du gleich jemanden hättest präsentieren können, hättest du vielleicht so den Scheinwerfer ein bisschen weggelenkt von, ja, Werner geht, aber dafür haben wir jetzt Carlo Ancelotti oder wahrscheinlich eher Titz oder so jemanden. Keine Ahnung, das spricht so ein bisschen dagegen. Ich würde es aber nicht ausschließen, dass es noch so kommt, da hast du recht, weil das ist so ein bisschen, ich würde Ole Werner jetzt nicht als Lame Duck bezeichnen, aber es wird sicher ein Dauerthema, das bei allen nicht so tollen Spielen hervorgeholt wird.
Und nachdem du Ole Werner ja auch als eigenen Aspekt sowieso hier mitgebracht hättest, und ich kann mal kurz verkünden, also deine Formulierung war, Bremens wahrer MVP sitzt auf der Bank, geht allerdings dann noch ein bisschen weiter, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber deswegen mal direkt dann die Frage, lass uns direkt mal damit beginnen, wie würdest du denn die Zeit von Ole Werner bei Werder und dann eben auch mit Blick auf diese Saison, die abgelaufene Saison, wie würdest du die zusammenfassen?
Ich glaube, dass er vielleicht bis auf die erste Saison, die er noch in der zweiten Liga war, als er für Markus Anfang kam, dass er eigentlich konstant überperformt hat. Also dass die Ergebnisse unter Werner immer besser gewesen sind, als man eigentlich hätte erwarten dürfen. Und ich würde da als möglichst objektive Grundlage so ein bisschen das Geld nehmen, das in die Mannschaft gesteckt wurde. So, also wie viel kannst du Spielern zahlen und wie viel gibst du aus für Ablösen? Da ist Werder für Bundesliga-Verhältnisse relativ weit unten. Ole Werner hat es nicht lange her selber gesagt, wir zahlen wie ein Absteiger. Und das wäre jetzt auch eigentlich eine Einstiegsthese gewesen, wenn das mit Werner nicht bekannt gegeben worden wäre, dass wenn das stimmt, dass Werder wie ein Absteiger zahlt, dann ist diese Saison nicht nur gut, sondern herausragend gut.
Ja, das stimmt, ja.
So, und ich kann es nicht beurteilen, weil die Zahlen, die öffentlich sind, die sind nicht ganz aktuell, die beziehen sich auf den vergangenen Zeitraum. Da war es aber, wenn ich das richtig habe, laut DFL-Kennzahlen so, dass 4 Mannschaften weniger Gehalt zahlen als Bremen, 4 oder 5. Also das würde dann schon stimmen, wie ein Abstiegskandidat zumindest. Und Bremen spielt aber nicht so. Ne? Also Bremen spielt ziemlich anschaulichen, erfolgreichen Fußball und dieser Fußball ist halt so geprägt von den Abläufen von Ole Werner, also nicht unbedingt von individueller Klasse, sondern von Mustern, die man erkennt, die einstudiert sind, dass Werders Erfolg halt ganz eindeutig Ole Werners Erfolg ist. Also ich will die Spieler nicht, ihren Part nicht kleinreden, aber das ist halt nicht zu trennen. Mhm. Und wenn der jetzt geht, muss man sich eigentlich fast neu finden.
Also die letzten bekannten Zahlen, auf die du jetzt referiert hast, die sind von 2022, 2023, die DFL-Zahlen und da lag man auf Rang 15 im gesamten Profifußball, allein was die Personalausgaben angeht. Allerdings muss man dazu noch sagen, da gehen ja auch Mitarbeitergehälter mit rein und da hat Werder wahrscheinlich ein paar mehr Mitarbeiter als so mancher der Aufsteiger. Ich glaube nicht, dass Holstein Kiel zum Beispiel ähnlich viele hat. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist das, was er sagt, wird schon so ungefähr stimmen und wie genau, das muss man dann, man müsste jetzt dann Schalke hier zum Beispiel noch rausrechnen, die liegen hier vor Werder und so weiter und so fort. Aber da geht es ja sehr ins Detail hinein. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass die Spielidee und die Art und Weise, wie Fußball auch strategisch angelegt wird und überlegt wird, sehr von Ole Werner auf sein Team zu übertragen ist. Also es ist eindeutig Werner Bremen jetzt gewesen in den letzten Jahren, auch ein Wortspiel, das wirklich noch niemand vor mir gemacht hat. Kannst du mal so zusammenfassen, was ist denn für dich Werner Ball?
Also das geht im Prinzip so weit, dass es Abfolgen von Pässen gibt, die Werner eintrainiert hat, also einstudiert hat mit der Mannschaft. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, wie es klingt, aber es gibt so ein paar klassische Spielzüge, die gab es letzte Saison, die gibt es diese Saison. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber wenn der Torwart nach links zum Innenverteidiger spielt und dann gibt es so eine Abfolge von flachen Pässen auf die rechte Spielfeldseite und von dort kommt dann wiederum ein Pass ins Zentrum, einer nach vorne und einer nach ganz vorne. So, das sind so ganz klassische Werner-Spielzüge. Marvin Duck spielt da eine große Rolle, das wäre ein Thema gewesen, also wie klar und klug der eingebunden ist. Das macht Werners Spiel aus. Was ihn ausmacht, ist, dass er total gute Lösungen findet, wenn der Gegner hochpresst, dass Spieler in der Verteidigung, die man vorher jetzt nicht gerade für Upamecano gehalten hat, plötzlich aussehen, als hätten die schon immer so einen Fußball gespielt. Also Toni Jung ist jetzt nicht der allerbeste am Ball, aber ehrlich gesagt, was der so geleistet hat in der letzten Saison, war ziemlich großartig. So. Marco Friedl sieht jetzt aus wie einer der ballfertigsten Innenverteidiger. Das hat Ole Werner denen halt auch ein Stück weit mit beigebracht. Dazu muss man auch sagen, Werner, also Spielaufbau ist super. Er ist richtig gut darin, den Ball ins Offensivdrittel zu bekommen, also dass seine Mannschaften das hinkriegen. Strafraumbesetzung ist ein tolles Thema. Verteidigung könnte man nochmal diskutieren drüber, es sieht alles ganz gut aus, ne? Und die Mannschaft schießt viele Tore, kassiert auch viele, aber das mag man ja in Bremen. Das ist ja immer ein erklärtes Ziel gewesen, dass man unterhält und offensiv ausgerichtet ist. Und hinzu kommt, dass der Typ natürlich auch irgendwie gut passt zu Werder. Also er ist halt ein angenehmer Mensch, so wie Ole Werner wäre Werder Bremen, glaube ich, gerne. Ne? Also likable, nah, sympathisch, war irgendwie Backpacker früher und man kann den sehr leicht mögen.
Auch auf eine Art und Weise unaufgeregt, ohne unemotional zu wirken und gleichzeitig eben auch sehr, aber dann schon überzeugt vom eigenen Weg. Ich glaube, da können wir gleich nochmal auch drauf kommen, aber um eben das zu unterstützen, was du gerade gesagt hast, was eben die Offensive angeht, da fällt eben auf, wenn man Werder-Spiele sieht, dann erahnt man das schon und dann guckst du in die Statistik und die bestätigt das, dass man eins der offensiv stärksten Teams dieser Liga ist, was eben so Metriken angeht wie Pässe in den Strafraum, da ist man auf Rang 3 hinter Bayern und Stuttgart, was eben Ballkontakte im Angriffsdrittel angeht. Interessanterweise nicht Pässe ins Angriffsdrittel, da gibt es nämlich besonders viele Carries, das ist dann Romano Schmid, ehrlicherweise fast alleine, der das, Achtung, auf seinen Schultern trägt, ist ja auch ein Carry, dass der Ball dann ins Angriffsdrittel kommt. Aber da gibt es eben ganz, ganz viele Metriken, die zeigen, das Problem bei Werder unter Ole Werner war es eigentlich ganz, ganz selten, dass man nicht ins Angriffsdrittel käme. Wenn es Probleme gibt, dann hat es eher damit zu tun, was ist, wenn da der Plan A nicht funktioniert. Diese Passfolgen, die du hast, die haben den Vorteil, dass sie abrufbar sind gegen fast jede Art von Gegner. Sie haben aber den Nachteil, dass nur einer den Pass ein bisschen unsauber spielen muss und alles kommt zum Erliegen. Und dann sieht es nämlich dann kurzzeitig so aus, als ob Werder gerade gegen tiefer stehende Gegner gar keine Mittel hätte. Und die Defensive ist natürlich ein Thema. Du hast aber bei deinem Aspekt, den du mitgebracht hast, der hört ja nicht auf mit der wahre MVP sitzt auf der Bank, sondern er geht weiter mit, aber ketzerisch gefragt, ist er für die strategische Ausrichtung des Clubs vielleicht der Falsche. Und da sind wir jetzt natürlich an einem hochbrisanten Punkt. Daniel, wie meinst du das denn?
Ich freue mich, dass ich das reingeschrieben habe. Jetzt kann man das natürlich so ein bisschen abfedern, die Enttäuschung, die man als jemand, der es mit Werder hält, gerade verspürt. Also ich meine das so, dass wenn man Werner etwas vorhalten möchte, dann, dass er wahnsinnig auf diese Abläufe setzt und deswegen auch immer die Spieler bevorzugt, die er kennt und die ihn kennen, die sozusagen wissen, was er will und das umsetzen können. Das führt dann dazu, dass es oft so ein bisschen die Tür schließt für Leute, die hinten dran sind. Also du hast dann 11 Spieler, die funktionieren und die spielen dann auch. Und wer dann auf der Bank sitzt, wird nicht schnell eingewechselt, hat es leicht, mal reinrotiert zu werden. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, Spieler, die jetzt eine Säule sind des Teams, Jens Day oder Senelin, die haben Monate gebraucht, bis sie reingekommen sind unter Werner. Die wurden gekauft und saßen dann erstmal draußen, bis sie es kapiert haben. Und noch schwerer, also das ist ein Fakt, und noch schwerer haben es in meiner Wahrnehmung junge Leute, Talente. Das liegt vielleicht nicht nur an Werner, sondern auch an der Gesamtsituation des Vereins, der durch einen Abstiegskampf und den Abstieg so ein bisschen durchgerüttelt ist und die Angst immer so ein bisschen mitspielt, und Verlässlichkeit ist ein hohes Gut. Deswegen setzt Ole Werner dann nicht auf Malatini, sondern auf Pieper oder Jung. Das ist vielleicht im Einzelfall eine Qualitätsfrage, aber insgesamt als junger Spieler hast du das Gefühl, dass dieses Werder Bremen mit Ole Werner vielleicht nicht die beste Adresse ist für den nächsten Schritt. Mhm. Und du hast natürlich dann so die ganz prominenten Fälle. Nick Woltemade, der Name muss natürlich fallen. Klar. Aber auch Erin Dingschi, der jetzt keine ideale Saison in Freiburg hatte, aber lass uns in einem Jahr nochmal sprechen. Das sind total große Talente, die für sich entschieden haben, ich habe hier nicht die beste Perspektive, ich gehe zu Freiburg oder Stuttgart. Und wenn man jetzt weiß, dass Werder durch den Investoreneinstieg letztes Jahr sich öffentlich zum Ziel gesetzt hatte, Stars zu machen und zu verkaufen, also junge Spieler einzukaufen, zu scouten, zu entwickeln und dann mit Profit zu verkaufen, das so ein bisschen als Geschäftsmodell, dann muss man zumindest sagen, das scheint jetzt kein perfekter Fit auf den ersten Blick.
Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so eine ganz schwierige Diskussion, denn du hast ja selber gesagt, unter Ole Werner hat man eigentlich immer überperformt. Ich meine, jetzt auch Rang 8 und die Enttäuschung ist groß, weil man im Nachhinein ungefähr 5, 6 Spiele definitiv sofort bei der Hand hat, bei der man sagen kann, Schiedsrichterentscheidung anders oder eben so eine 50-50-Entscheidung ein bisschen anders, hier mal in Führung gegangen statt in Rückstand, und dann hätte man mindestens den einen Punkt gehabt, der einem zur Conference League gefehlt hätte. Also das auf der einen Seite ist wahr, Ole Werner hat mit seiner Art Erfolg, aber das andere ist eben auch wahr, dass man bei Werder immer so ein bisschen den Eindruck hat, sie sind sich selbst immer gut genug. Und das führt dann manchmal zu so einer Selbstgenügsamkeit, die aber ja zumindest von außen betrachtet nicht mit einpreist, dass Spieler im Verlauf ihrer Karriere ja irgendwann auch wieder peu à peu schlechter werden. Und wenn wir das in der Offensive in der Saison noch nicht gemerkt haben und dass da vielleicht zwar die interessanteren Namen gibt, die jung sind und deswegen spielen hätten können, deswegen wird anhand der Offensive darüber diskutiert, dass Ole Werner da eben den Jungen weniger die Chance gibt, ist das große Thema ja aber eigentlich die Defensive, weil da nicht nur Verträge ausgelaufen sind, sondern weil da die Altersstruktur auch eine andere ist, und Malatini hat da nur gespielt, als wirklich niemand anderes mehr da war und dann eben nicht mehr. Und was ich damit eben rausarbeiten will, ist, dass das auch jenseits von dem Investoreneinstieg, glaube ich, ein Thema bei Werder Bremen ist. Wie stellt man sich eben strategisch für die nächsten 2-3 Jahre auf? Und das ist ja, glaube ich, dann auch das, wo du dann ansetzt mit deiner Ole Werner-Kritik, die das halt im Grunde alles vorweggenommen hat, was heute vor der Sendung passiert ist, Daniel.
Ja, ich würde zumindest noch entgegnen, dass du bei Offensivspielern leichter verkraften kannst, wenn sie einen Fehler machen, dann schießt du ja halt kein Tor. Mhm. In der Defensive kostet es dich vielleicht gleich ein Gegentor und ist dann schwerwiegender. Deswegen am extremsten ist es sich auf der Torwartposition, wo du mit Zetterer als 29-Jährigen hast, der eine ziemlich wackelige Hinrunde hatte zum Beispiel. Und mit Mio Backhaus hast du einen 21-Jährigen, der einen guten Ruf hat. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, wie gut er ist, aber da scheust du natürlich als Trainer nachvollziehbarerweise sehr davor zurück, da zu wechseln. Genau, aber du hast natürlich recht. Wenn du junge Leute entwickeln willst, musst du in Kauf nehmen, dass solche Fehler passieren. Das muss dann halt irgendwie als Gesamtausrichtung des Vereins so klar sein, dass man das hinnimmt und akzeptiert und sagt, ja klar, haben wir jetzt 3 Spiele verloren in Folge, machen wir, weil wir halt junge Spieler aufgestellt haben. So ist das, das nehmen wir in Kauf. Ich glaube, so gefestigt ist der Club gar nicht. Also diese strategische Ausrichtung auf Talente zu setzen, ehrlicherweise passt das gar nicht so ideal zu einem Verein, der irgendwie jedes Jahr doch Sorge haben muss, abzusteigen.
Und gleichzeitig ist der Werder jetzt auch nicht bekannt durch die wahnsinnig gute Jugendarbeit. Also ich erinnere mich an all die Jahre, wo wir genau darüber geredet haben, Abstieg der Jugendteams und so weiter. Und dann gibt's natürlich Ausschläge nach oben, nach unten. Und jetzt gerade scheint's wieder ein bisschen besser zu sein. Aber würdest du denn sagen, dass diese Ausrichtung, dass die auch zum Standort Bremen passt, letztlich dann ja in Konkurrenz zu ganz vielen anderen norddeutschen Vereinen?
Also seitdem ich Werder verfolge, und zwar auch als nicht nur als Kind, das ging Anfang der 90er los, aber so 2000er bis jetzt, hat Werder in meiner Wahrnehmung, das ist vielleicht auch die zu kritische Wahrnehmung eines Enttäuschten, aber doch sehr oft große Talente ziehen lassen, weil sie verkannt worden sind. Ich glaube nicht, dass das immer total falsch war. Simon Rolf ist zum Beispiel, das ist sehr weit zurück als Beispiel, aber der war galt als talentierter Jungspieler auf der 6 und er konkurrierte halt mit Frank Baumann, der Kapitän der Doublesiegermannschaft war. Okay, fair enough. So, aber irgendwie kommt man auf sehr viele junge Spieler, die mal bei Werder waren und die jetzt in der Bundesliga spielen und du denkst, ach was, der Jan-Niklas Beste, der war mal Linksverteidiger bei Werder 2. Das ist nicht von Bremen entwickelt worden, aber hat da gespielt als junger Mann. Und davon gibt es natürlich wahnsinnig viele, wenn man so die Kader der Bundesliga durchgeht und durchging in den letzten Jahren. Und ich als 40 Jahre alter Mensch verbinde Bremen dann also nicht damit, dass 16-, 17-Jährige entwickelt werden zu Superspielern, sondern eher damit, dass man besondere Spieler auf dem Transfermarkt entdeckt hat und die entwickelt hat. Mesut Özil kam jung, aber der ist halt auf Schalke ausgebildet worden. Diego kam, Miku kam, der war nicht jung. Das waren eher also fantastische, überraschende Transfers, die den Club nach vorne gebracht haben und nicht das Entwickeln junger Leute.
Mhm. Und gleichzeitig könnte aber natürlich dieses, man hat bisher öfter Spieler verkannt oder ihr Talent nicht erkannt und die haben es dann anderswo geschafft. Das könnte ja gleichzeitig aber auch ein Pro-Argument sein, weil einfach gesagt muss man sagen, ja, dann schickt die halt alle einfach nicht weg. Lass die alle in der ersten Mannschaft spielen. Irgendjemand wird dann schon Erfolg haben.
Ja, man muss es nur machen, ne? Also ich meine, dass Dingchi und Woltemade gegangen sind, ist ja jetzt nicht 3 Jahre her. Mhm. Ich glaube, soweit ich das in Erinnerung habe, hat man beiden Spielern gesagt, dass man auf sie setzt und dass man ihr Talent erkennt. Und beide Spieler haben es nicht ganz geglaubt, aufgrund der Jahre davor. Also ich glaube, bei Dingchi gibt es die Aussage vom Vater, dass er das tatsächlich auch Ole Werner nicht ganz abgekauft hat, dass er ihm gesagt hat, wir bauen jetzt in der neuen Saison auf dich. Und Woltemade hat, glaube ich, mal angedeutet, dass es ein bisschen zu spät kam und dass er deswegen nicht so ein Urvertrauen hatte in den Verein und darauf, dass die einen Plan für ihn haben.
Das ist schon, ja, und dann sind wir jetzt aber wirklich an dem Punkt, wo dann ja auch die Aufstellungsstrategie, die Herangehensweise des Trainers die Hauptrolle spielt, denn das ist die wichtigste Bezugsperson für jeden Spieler und gerade für junge Spieler. Wie gesagt, wir wissen jetzt noch gar nichts. Ich werde das jetzt wahrscheinlich dann doch eher zeitnah veröffentlichen, als jetzt noch damit zu warten. Deswegen hoffe ich, dass bis zum Hören der Hörerinnen und Hörer jetzt auch noch nichts passiert ist. Aber wenn du es jetzt entscheiden müsstest, mit Ole Werner nochmal in die nächste Saison und damit relativ sicher wieder eine Überperformance, die den Klassenerhalt bedeutet, oder jetzt einen Trainer holen, der dann logischerweise ein leicht anderes Profil haben müsste, zumindest in diesem Punkt, was würdest du denn tun?
Also, bevor ich das beantworte, muss ich einmal meine eigene These nochmal kurz beantworten. Dieses ketzerische Fragen, ob er der Richtige ist für die Gesamtausrichtung des Vereins, ich hätte sie selbst mit Ja beantwortet. Mhm. Also ich wollte nur ein bisschen mal diese Frage stellen, die provokant ist, weil die halt total selten kritisiert wird und niemand Ole Werner kritisiert, gestellt wird und niemand Ole Werner kritisiert. Ich finde, das Entwickeln von Talenten, die man vielleicht mit großem Profit verkaufen kann, ist ein nettes Zubrot, aber die Basis ist doch spielerfolgreichen Fußball. Bleib in der Liga, mach Schritte nach vorne, entwickel dich vielleicht so weit, dass du nach Europa kommst. Und das führt zu deiner Frage. Ich würde Ole Werner halten wollen, wenn es irgendwie ginge, weil der dir eigentlich garantiert, dass du nicht absteigst. Und das ist jetzt sehr klein gedacht, aber das ist so ein bisschen die Realität des Vereins. Und ich würde in einem Verdrängungswettbewerb Bundesliga immer auf Sicherheit setzen, bevor ich irgendwie auf Fantasie und Hoffnung baue. Mhm. Die Frage ist natürlich, also einmal müssten wir vielleicht nochmal laut darüber nachdenken, warum Ole Werner geht. Also das ist ja möglicherweise sehr vielsagend über was die Gesamtsituation des Vereins betrifft, weil der scheint ja jetzt kein Angebot zu haben von Leverkusen. Also er geht ja jetzt nicht irgendwie zu einem klar besseren Verein. Er entscheidet sich nicht für einen neuen Verein, sondern so wie es aussieht, entscheidet er sich gegen Werder Bremen. Mhm. So, und da muss man mal fragen, warum. Zuletzt wirkte es so, als wäre er etwas ambitionierter als der Club und würde sagen, gib mir neue Spieler, gib mir Geld. Ich will nach Europa. Ich will nicht immer das Gleiche machen. Ich will nicht immer nur den Status quo verwalten. Und der Verein, zu Recht, muss man auch anmerken, war etwas vorsichtiger. Irgendjemand muss ja die Finanzen im Blick haben. Man kann ja nicht einfach, so wie in München Thomas Tuchel, du kannst dem ja nicht einfach jeden Spieler geben aus der Premier League, den er will. aber wenn die Situation so ist, dass Ole Werner sagt, okay, eure Ambitionen passen nicht zu meinen Ambitionen und dass dieser Widerspruch ist so groß, dass er nicht auflösbar ist, ich gehe lieber und mache nichts, als hier weiter zu bleiben, das macht mir schon Sorge.
Ja, und gleichzeitig, weil man eben auch immer die Argumentation führen muss, also das berühmte Argument, man muss sehen, wo Werder herkommt. Und lustigerweise gibt es da zwei Antworten drauf, die beide richtig sind. Menschen, ich sage jetzt mal unserer Generation, die sehen Werder immer im Europapokal, weil auch da kommt Werder Bremen her. Menschen jüngerer Generation, also ich generalisiere jetzt, aber das macht den Unterschied ganz gut klar, die sehen Werder als ein Team, das jetzt zum vierten Mal in Folge in der ersten Liga spielt und aber ja vorher abgestiegen war. Und zwar in zwei sehr, sehr hässlichen Spielzeiten diesen Abstieg quasi vorbereitet hat, inklusive Relegation. Und dann im nächsten Jahr ist es wirklich zum Abstieg gekommen. Und Teile der Gründe dafür, warum es so einen stetigen Abfall gab, von eben vom Europapokal bis hin zu Mittelfeld, bis hin zu wir kommen in die Abstiegszone rein. Das hatte eben auch damit zu tun, dass Werder Bremen lange festgehalten hat an bestimmten Mechanismen. Also das waren nicht nur Trainer und Spieler, sondern auch die Art und Weise, wie man sich gewissen Mechanismen des Geschäfts auch bewusst verwehrt hat, indem man bestimmte Transfers nicht gemacht hat, indem man den Trainer, also Florian Kohfeldt würde mir da zum Beispiel einfallen, wahnsinnig lange an ihm festgehalten hat, bis es dann eben eigentlich zu spät war. Und das alles spielt ja dann in die Bewertung einer solchen Situation jetzt mit rein, dass du auf der einen Seite sagen könntest, der Anspruch von Ole Werner, europäisch zu spielen, den er sehr wahrscheinlich hat, aber will damit nicht sagen, dass das der Grund war, aber er wird auf jeden Fall diesen Anspruch haben, der ist natürlich gerechtfertigt und auf der einen Seite könntest du sagen, ja, das ist eigentlich auch das Ziel von Werder Bremen und es müsste da eine Deckungsgleichheit geben. Du könntest aber auch argumentieren, so wie du es auch gerade schon so ein bisschen gemacht hast, wir müssen auf die Zahlen gucken, wir müssen gucken, wie sich der Wettbewerb auch verändert hat und da ist das quasi die Übererfüllung der Ziele, ist der Europapokal, aber das eigentliche Ziel ist erstmal Rang 11 und eine langweilige Saison.
Ja, also witzig ist ja erstmal, dass Ole Werner eigentlich so beide Lager, also die jüngeren Werder-Fans und die älteren, befriedet sozusagen, ja, weil ne, es geht ja beständig nach vorne. Ich habe irgendwo die Saisonzahlen notiert, also die Punkte unter Werner. Ich glaube, erste Bundesliga-Saison nach Aufstieg 36 Punkte, dann 42, 51, mhm. Also es geht bis auf die Gegentore geht's eigentlich relativ konstant nach oben. Mhm. Man nimmt spielerische Entwicklungen wahr. Ich würde eigentlich sagen, das macht's halt so ein bisschen dramatisch, dass es eigentlich so ideal läuft, wie es laufen kann und man jetzt gerade das Gefühl hat, dass wenn noch an ein paar Stellschrauben gedreht wird und also es kommen wir wahrscheinlich noch zu. Mhm. Wahrscheinlich werden ja jetzt 1-2 Millionen generiert durch mindestens einen Verkauf, vielleicht auch mehrere Verkäufe. Wenn man jetzt smart einkauft, könnte man ja vielleicht den Schritt nach Europa machen. Und das wird jetzt alles so ein bisschen in Frage gestellt, ne? Also du brauchst jetzt nicht nur neue Spieler, wenn du 1-2 Leute verkaufst, sondern du brauchst einen neuen Trainer. Was will der für Fußball spielen? Welche Vorstellungen hat der? Das wäre alles nicht so schlimm. Und man müsste jetzt auch gar nicht groß skeptisch sein oder Sorgen haben vor der Zukunft, wenn man das Gefühl hätte, dass die Leute, die den Trainer einstellen und das Konzept erarbeiten, welche Spieler gebraucht werden, wie Werder Bremen spielen soll, Clemens Fritz und seine Kollegen, wenn man das Gefühl hätte, dass die eine Vision haben und sehr gut arbeiten.
Hm. Das baut uns die perfekte Brücke. Man merkt einfach, dass du Vollblutjournalist bist, Daniel, zu deinem eigentlich ersten Aspekt, nämlich der Transfersommer 2024. Dem nehme ich, also du schreibst, er war beides, Basis für die starke Saison, aber auch Grund dafür, dass es nicht für Europa gereicht hat. Und ich glaube, da sind wir ja genau bei solchen Fragen, die jenseits von Spielertransfer A, B und C ja auch die Antwort einfordern, in welche Richtung würde sich eigentlich Werder Bremen gerne ja spielphilosophisch entwickeln. Also was ist zu diesem Transfersommer 2024 zu sagen?
Ja, genau. Also ich glaube, die Basis für den Erfolg, das kann man wahrscheinlich jetzt abkürzen, weil es sich doch sehr alt anfühlt. Es war aber dadurch, dass keine wichtigen Spieler verkauft wurden, also wollte Made Dingchi schmerzhafte Abgänge, aber keine Schlüsselspieler, was ja der Punkt ist, warum sie gegangen sind. Aber du hattest zumindest keinen wichtigen Stammelfspieler, der gegangen ist. Deswegen konntest du weiter diesen Ole Werner-Fußball spielen. Die Abläufe waren klar. Ich glaube, das war ein großer Faktor dafür, dass Werder zum Beispiel eine gute Hinrunde gespielt hat. Du musstest dich nicht finden, sondern von Tag 1 hat man relativ gut gepunktet. Es liegt aber auch daran, dass die Leute, die gekommen sind, halt ehrlicherweise nicht nur keine Rolle gespielt, also keine wesentliche Rolle gespielt haben für die Stammelf, sondern auch nicht viel Druck ausgeübt haben. Du hast mit Skelly Alvero und Keke Topp 2 Spieler gekauft, die in diese Strategie, in diese Kategorie Talente, die wir entwickeln wollen und irgendwann verkaufen wollen, passen. Keke Topp war jetzt auch lange verletzt, aber hat halt quasi keinen richtigen Impact gehabt in dieser Saison und ist in der Stürmerhierarchie ziemlich weit hinten, auch wenn er jetzt ein paar Mal eingewechselt wurde, aber ich weiß nicht, wie viele Startelf-Einsätze er hat, es waren nicht viele. Mhm. Skelly Alvero ist vielleicht ein Einzelfall, weil es sportlich nicht so ganz zu erklären ist. Ich persönlich mag sein Skillset eigentlich sehr gern, aber der ist völlig außen vor und wenn einer der 3 Mittelfeldspieler in Bremen verletzt war, Senelin, Romano Schmid, Jens Day, dann war eigentlich immer die Antwort Leo Bittencourt und Skelly Alvero kam eigentlich nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Und sonst hast du halt Ergänzungsspieler Grüll und Köhn, die okay waren, so. Aber du hast keinen Transfer gemacht auf der Habenseite, wo du dir denkst, wow, super, das stimmt mich zuversichtlich, der macht die Mannschaft vielleicht nicht jetzt besser, aber im nächsten Jahr, da können wir uns viel erhoffen, oder in 3 Jahren und dann verkauft man den für 30 Millionen oder was auch immer. Das sind alles relativ, ich will es nicht zu kritisch sehen, aber der Wow-Transfer hat gefehlt. Und wenn man dann so die Kamera ein bisschen aufzieht und die letzten Jahre anguckt, dann muss man auch sagen, bei so großen Transfers hat Werder relativ oft daneben gelegen. Also Jens Day war für Werder-Verhältnisse ein großer Transfer, der funktioniert hat. Mhm. Aber man landet dann natürlich sehr schnell bei Navi Keita.
Ja. Und woran glaubst du, liegt das? Also es ist natürlich schwer, sowas von außen zu beurteilen. Und es ist auch ein bisschen ungerecht, denn der Unterschied zwischen einem sehr guten Sportdirektor und einem guten Sportdirektor ist im Grunde ein Volltreffer. Denn wenn du 2 Stammspieler zum Beispiel verpflichtest in einem Sommer, die gut spielen und deswegen auch zu Stammspielern werden, dann hast du schon eine ganz, ganz tolle Bilanz. Und wenn du dazu noch vielleicht 2 gute Einwechselspieler geholt hast, dann sagen wir alle, Mensch, toll, Kader ist breiter geworden, in der Spitze hat man noch XY mit dazu bekommen. Das heißt, man hat da gar nicht so viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt's aber bei Werder immer, oder was heißt immer, aber oft diesen Haken, dass man sich bei Werder nie so ganz sicher ist, sind sie wirklich von Keke Topp zum Beispiel überzeugt oder ist es einfach, weil er diese Werder-Vergangenheit hat und weil es A, eine schöne Geschichte ist und nichts liebt Werder Bremen so sehr wie Geschichten, die sich über Social Media gut erzählen lassen. Und ob sie ihn nicht vielleicht auch deshalb geholt haben. Und dann wiederum wäre das Geld, was für ihn investiert wurde, vielleicht ein bisschen zu viel. Also, und das macht es so schwierig, das zu bewerten. Und ich muss sagen, ich bin relativ kritisch, was die Transfers von Werder angeht, weil ich es eigentlich so sehe wie du, dass wenn man sich vor allem die Topspieler, die Top-Einkäufe durchgeht, hat da sehr, sehr viel nicht funktioniert. Und in dieser Saison, wenn man streng sein wollen würde, könnte man da Caboret und Silva ja auch noch mit reinnehmen, die dann im Winter kamen. Also Silva ist ja 0,0 aufgegangen. Also, und da fragt man sich auch, habt ihr den aktuellen Silva gescoutet oder habt ihr einfach nur geguckt, was er früher mal war für einen Stürmer und gehofft, dass er das vielleicht wieder wird?
Absolut. Und ich finde, man muss die reinnehmen. Silva, die Situation war so, Bremen brauchte noch einen Stürmer. Ich glaube, es stand auch im Raum, dass man einen Abgang verzeichnet im Angriff, also man brauchte auch rein personell einfach noch einen Stürmer. Und dann holst du aber mit André Silva einen Stürmer, der ersichtlich Spielpraxis braucht, und zwar viel davon. Der also in den ersten 2, 3 Spielen für Werder ein Schatten ist von dem, was er mal dargestellt hat in Frankfurt und in der guten Leipziger Saison. Du weißt also, der Mann ist keine Soforthilfe. Du holst den aber nur für wenige Monate, in denen du versuchst, nochmal bei Europa, nach Europa zu kommen. Das heißt, du bräuchtest da eigentlich jemanden, der gleich da ist, wenn er spielt. Das ist eigentlich inhaltlich ein bisschen widersprüchlich und steht doch so ein bisschen für das Symbol bei Werder, als Symbol für Werders Gelegenheitstransferstrategie, so würde ich es mal bezeichnen, die manchmal gut geht und manchmal halt nicht. Gelegenheitsstrategie, damit meine ich, es tut sich eine Tür auf, du kriegst einen Spieler angeboten, und du denkst dir, ja, klingt gut, mache ich. So, das ist nicht so schlimm, wie es vielleicht klingt, weil das im Fußball, glaube ich, gang und gäbe ist. Das passiert halt. Und Mitchell Weiser war so eine Gelegenheit, der ist Werder am letzten Tag der Transferperiode angeboten worden in der zweiten Liga. Man hat's gemacht und es war eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Also das gefühlt manchmal zu gut für Werder Bremen. Aber zu oft habe ich bei Werder das Gefühl, dass man eben auf solche Gelegenheiten hinten raus wartet und die dann wahrnimmt, wo ja zum Beispiel auch gerade in den Werner-Jahren man einen Trainer hat, der händeringend Spieler zum Start der Vorbereitung braucht, ne, damit die verstehen, was er will. So. Ja. Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und auch bei den Transfers, die dann keine Gelegenheitstransfers sind, sondern so Visionärstransfere, sage ich mal, für Werder-Verhältnisse. Und jetzt sind wir wieder bei Naby Keita, habe ich ein schlechtes Bauchgefühl. Nicht, weil ich vorher wusste, dass Naby Keita scheitern würde bei Werder, sondern bei allem, was man jetzt im Nachgang gehört hat, sieht Werder da wirklich schlecht aus. Und eigentlich sieht Werder so schlecht aus, dass man viel kritischer dabei mit dem Verein umgehen müsste. Also irgendwie sind sie total gut davongekommen bei diesem Keita-Transfer. Ich glaube, weil sie so erfolgreich gespielt haben. Aber
was meinst du damit, was man da noch dazu gehört hat?
Also ich habe gehört, das ist nicht verifiziert, aber es ist auch keine schlechte Quelle, dass Schritt zurück. Man dachte damals, Naby Keita ist der Transfer, der Werder aufs nächste Level holt und dass man da einen richtigen Coup hatte. Ne? Also dass man einen Spieler der Konkurrenz weggeschnappt hat, den man emotionalisiert hat, den man gesagt hat, Werder Bremen, das ist der Verein, wir beide. Und später habe ich dann gehört, dass Keita der halben Bundesliga angeboten wurde, von oben nach unten sozusagen, angefangen bei Dortmund, über Frankfurt, und dass man sich dann so ein bisschen, also Absage nach Absage geholt hat, möglicherweise, weil die Vereine wussten, dass Keita nicht nur eine Verletzungsakte hat, sondern dass es da auch andere Probleme gibt, ist spekuliert, aber jedenfalls hatten sie offenbar das Gefühl, dass das nicht der richtige Transfer für sie ist. Und Werder hat's halt gemacht und war jetzt auch nicht super günstig, selbst wenn es einen leistungsbezogenen Vertrag gibt. Aber es nimmt halt zumindest den Kaderplatz weg des Schlüsselspielers im Mittelfeld, so kann man es ja zumindest sagen. Und der ist ja auch bis heute nicht ersetzt worden. Also kurzum, das finde ich ganz schön dubios, so, dass, warum dachte Werder Bremen gefühlt als einziger Verein Europas, dass das eine gute Idee ist. Und wo spielt Naby Keita jetzt? In Budapest. Also es ist auch nicht so, dass ich dann einen Markt eröffnet hätte für ihn. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Und daran angeknüpft, warum hat Werder danach eigentlich nicht einen anderen Spieler für die Keita-Position geholt, fürs offensive Mittelfeld? Also war das gar nicht.
Weil er zu teuer war. Na, das kann ich dir sagen. Also das wirst du ja auch gehört haben. Auch wieder nur eine Quelle, aber auch wieder eine ganz gute Quelle. Aber die Anzeichen sind ja sehr deutlich, dass man an Nadim Amiri dran war und an Nadim Amiri auch Lust gehabt hätte. Aber der wollte ein bisschen mehr Gehalt, als Werder bereit war zu zahlen. Vielleicht auch, weil man Naby Keita ja schon im Kader hatte. Also es wäre dann eine Kettenreaktion.
Ja, aber also das stimmt und es wäre natürlich ein toller Transfer gewesen. Aber wie, also hat man sich genau überlegt, dass diese Art Spieler fehlt im Kader und dass man dafür jetzt Geld ausgeben muss, weil das Puzzlestück ist?
Guter Punkt. Mhm.
Oder dachte man sich, Mensch, coole Gelegenheit, den können wir holen. Kriegen wir nicht? Okay, wen gibt's denn dann noch? Ah, ein Stürmer. Gut, machen wir das. So, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu kritisch, aber das ist so ein bisschen das, was mich so skeptisch macht, was so die Gesamtausrichtung des Vereins betrifft. Und das lege ich jetzt natürlich zusammen mit dieser Werner-Absage. Also es fühlt sich gerade ein bisschen schwierig an, positiv und optimistisch zu sein, was nach der Saison eigentlich absurd ist, aber so ist es.
So ist es. Und das hat ja auch noch mit anderen Themen zu tun, nämlich unter anderem auch mit einem Unmut, der gar nicht zu Werder zu passen scheint. Nämlich, also Werder Bremen ist eigentlich sehr gut darin, das Umfeld, ich werfe jetzt einfach mal alle in einen Topf, die eigenen Spieler hochleben zu lassen. Und es ist eigentlich eher so das Problem, dass wenn Werder-Fans mit Fans anderer Bundesligisten sprechen, dann so zwei Welten aufeinanderprallen, weil in den Augen, in den rautenförmigen Augen des Werder-Fans sind das alles Europapokalteilnehmer und Legenden. Und wir anderen, wir sehen halt die Spiele anders. Und es gibt aber einen Spieler, der ist da die Ausnahme, der ist bei den eigenen Fans vielleicht sogar umstrittener als bei denen anderer Vereine. Und das ist dein zweiter Aspekt, den du mitgebracht hast, nämlich Marvin Ducksch. Was ist da schiefgelaufen? Where did it all go wrong zwischen Marvin Ducksch und Teilen der Fanszene?
Ja, dazu muss man vorab sagen, ich weiß nicht, ich habe noch nie Pfiffe gegen ihn wahrgenommen, also richtig bemerkenswert laute Pfiffe. Also ich glaube, die aktive Fanszene würde ich auch überhaupt nicht kritisieren wollen, von meiner Wahrnehmung her. Es ist eher so eine Art, ich habe mich gerade auf dem Geburtstag mit anderen Werder-Fans unterhalten über die Saison und da ging es dann schnell um Marvin Ducksch und seine Körpersprache. Die Negativität, ja. Das Abwinken und ob es nicht besser wäre, wenn man sich trennt. Und das so scheint es ja auch zu kommen. Also erstens war, glaube ich, Ole Werner der große Fürsprecher, den Marvin Ducksch hatte. Die kennen sich halt und Ole Werner setzt auf ihn. Der ist jetzt weg. Ducksch hatte selber, glaube ich, angedeutet zuletzt, dass man im Verein jetzt nicht so super happy mit ihm ist. Und andersrum ist das, glaube ich, auch so. Im Internet liest man ziemlich viele, also im Internet liest man immer sehr viele negative Stimmen, aber das ist schon relativ auffällig, dass Ducksch da oft herausgepickt wird. Auffällig deswegen, weil das halt eigentlich nicht zusammenpasst mit den Zahlen. Also wenn man seine Scorer nimmt, 8 Tore, 9 Assists, ist es so, ja genau, gemessen, also in Relation zur Minutenzahl, die er gespielt hat, ist er der zweitbeste Scorer im Kader. Jinma ist besser als er, hat aber nicht mal 1000 Minuten gespielt. Mhm. Da kommen dann so Joker-Effekte, ne? Also du wirst spät eingewechselt, bist frisch, Gegner müde, machst eine Vorlage, hast ein Tor. Also da müsste man ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt, also technisch gesehen ist Ducksch der wichtigste, offensivstärkste Spieler im Kader und gleichzeitig hast du so das Gefühl, es wäre besser, wenn der geht und nervt. Und das bringe ich manchmal nicht so leicht zusammen für mich, weil ich mag es auch gerne auf so Zahlen zu gucken und ich bin auch jemand, der so Abwinken und Negativität eher mal so wegschütteln kann und sagen kann, ja, mich nervt's auch. Ich finde es selber auch komisch, dass wenn Ducksch einen Pass spielt, in Strafraum geht und der den Pass nicht zurückkriegt, dass er dann gleich so meckert, ne, und so oder so negativ. Das nehme ich auch wahr. Und deswegen gab es ja damals auch den Zusammenprall mit Füllkrug, den wir dank der Werder-Doku ja mitbekommen haben. Ich glaube, Füllkrug hat ihm irgendwie körperliche Gewalt angedroht, wenn er sich noch einmal so aufregt. Ja, Mai. Also, ne? Also solange der Tore schießt und Vorlagen gibt, kann ich damit leben. Ich glaube, Ducksch, legitimer Kritikpunkt ist, dass er eben nicht so viele Tore geschossen hat als Stürmer, wie er hätte schießen können, weil er oft große Chancen vergibt. Und ich finde, das ist auch total berechtigt, der Kritikpunkt. Wenn er viel Zeit hat, trifft er manchmal auffallend schlechte Entscheidungen. Also er lupft, wo er vielleicht schieben sollte oder dribbeln. Er schießt aus kurze Eck, wenn das lange besser wäre. Das finde ich schon sehr auffällig. Wenn er wenig Zeit hat, macht eigentlich oft so eine Direktabnahme und das ist okay. Er hätte ein paar Tore mehr machen müssen, aber man muss bei Duxch auch immer zweierlei noch bedenken. Seine hohe Bedeutung für Ole Werner, wenn er, also im Spiel grundsätzlich, da ist er ein Fixpunkt. Und zum anderen, der braucht einen zweiten Stürmer um sich herum, der ihm Plätze, Räume öffnet. Ja. Und dann funktioniert er viel, viel besser. Und den hat er in Bremen halt nur teilweise gehabt.
Und das ist auch so ein interessantes Phänomen, weil man, also wir beide wollen jetzt beide nicht sagen, es ist egal, wie sich ein Spieler auf dem Platz verhält. Und wir beide würden aber auch sagen, vielleicht sollte man es nicht ganz so wichtig nehmen, außer man hört irgendwann aus dem Team heraus, dass das Team intern ein Problem ist. Also mit einem anderen Beispiel gesprochen, wir alle sehen Manuel Riemann, der regelmäßig seine Vorderleute zusammengefaltet hat nach Gegentoren. Das kann man auch thematisieren. Zu einem Thema wird es dann, wenn aber dann rauskommt, okay, intern fanden die das auch nicht so toll und deswegen spielt Manuel Riemann für den VfL die Relegation ganz kurzfristig nicht mit. Aber das ist ja bei Marvin Duxch nicht der Fall. Also du hast ja nicht den Eindruck, dass jenseits von diesem einen Vorfall mit Niklas Füllkrug, dass er geschnitten werden würde, dass er Abspiele nicht bekommt. Nee, im Gegenteil. Er ist die ganze Zeit über voll eingebunden, auch weil es die Spielidee erfordert. Wer weiß, vielleicht sogar auch ein Thema für Ole Werner. Sollte Marvin Duxch gehen und es schon feststehen, dass er gefragt hat, wen wollt ihr eigentlich holen? Und vielleicht wurde ihm gesagt, wir sehen uns da toll aufgestellt und er hat geantwortet, habt ihr mal gesehen, wie meine Spielidee ist? Dafür ist Marvin Duxch extrem wichtig. Und dann wird es nämlich dann schwierig, solche Dinge zu interpretieren, deren Wert man dann gar nicht kennt. Also nur als Gedankenexperiment, Conny Leimer macht nicht den tiefen Weg, nachdem Thomas Müller in der Kontersituation im Zehnerraum das Dribbling gestartet hat und Thomas Müller faltet ihn noch auf dem Feld komplett zusammen. Und da sagt ja niemand von uns, boah, was ist denn mit dem Thomas Müller los? Was ist denn das für eine negative Körpersprache? Sondern alle sagen, das ist Thomas Müller. Da zeigt er ihm einfach, wie er hätte laufen sollen und er ist einfach nicht zufrieden, dass dieser Laufweg nicht gemacht wurde. So lieben wir ihn doch, unseren Thomas. Also, was ich damit sagen will, ist, es ist halt so sehr von den Umständen abhängig und rein statistisch gesehen, er ist nach den Expected Assists pro 90 Minuten gerechnet, ist er knapp hinter Olise, Raum, Wirtz und gleichbedeutend mit Leroy Sané.
Und jetzt stellen wir uns vor, dass er geht. Ich glaube, er hat noch ein Jahr Vertrag, ist 31 Jahre alt. Was bringt er an Ablöse? Vielleicht 2 Millionen, 3 Millionen Euro? Ich weiß es nicht. Also es wird nicht sehr viel sein. Und jetzt versuch mal, diese Zahlen zu ersetzen. Also klar ist Fußball nicht nur mit Zahlen zu erklären, aber ganz stumpf gerechnet, du hast dann 17 Scorerpunkte, die du ersetzen musst. Jemand, der das garantiert, kostet wahrscheinlich über 10 Millionen Euro. Also dann müsstest du wahrscheinlich sehr, sehr viel von dem, was du überhaupt hast, wenn du es überhaupt hast, in diesen einen Spieler ersetzen. Und das ist auch ökonomisch eigentlich keine clevere Entscheidung. Deswegen, ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass wenn es so wäre, dass Duxch in der Kabine nicht gelitten wäre, weil er auch da negativ ist oder jähzornig oder sowas, wenn das so wäre, würde er, glaube ich, nicht so viel spielen. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Trainer dann sagt, das macht nichts und ich setze trotzdem auf den. Also ich vermute, dass es eher ein Thema von außen ist. Und wie gesagt, mich nervt es auch, ne, dieses ständige Abwinken, wenn gerade wenn Werder nicht gewinnt und ich das sehe, denke ich mir, oh, Duxch, ey. Klar, aber ich tue mich vielleicht leichter damit, das dann wegzuschieben und zu sagen, ja, dreimal abgewinkt, zweimal gemault, aber auch 4 Torschüsse vorbereitet, passt. Hm.
Und gleichzeitig, also wir hatten die Diskussion schon neulich mal im Rasenfunk und da gab es dann auch sehr viele Kommentare, gerade bei YouTube, wo die Leute einem dann eben negative Szenen noch vorerzählt haben und da gehören dann eben auch schlampige Freistöße dazu oder die Ecken, die irgendwann nicht mehr so gut kamen, zusätzlich eben zu solchen Körpersprache-Dingen, aber also ich habe das dann damals nicht geschrieben, weil ich wollte keinen weiteren Beef und will ja auch nicht jede Meinung irgendwie gleich wieder gegenbügeln. Das ist ja richtig, dass die Leute sagen, ich sehe es aber anders. Ist ja völlig fair. Aber manchmal habe ich mir ehrlicherweise schon gedacht, habt ihr euch denn mal die Nebenmänner von Marvin Duxch genauso genau angeguckt wie Marvin Duxch? Denn ich sehe 2 Spieler, die in der überwiegenden Zahl ihrer Spiele wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht haben. Das sind Mitchell Weiser und Romano Schmid. Und bei allen anderen würde ich sagen, na, da waren aber doch genauso viele Szenen mit dabei und vor allem oft genau in den Spielen, in denen Duxch dafür kritisiert wurde, das waren nämlich die, die verloren gingen, da war dann oft von den anderen auch nicht zu sehen. Und dann so darüber hinwegzugehen, dass der halt in 134 Spielen 94 Scorerpunkte gesammelt hat, also 54 Tore und 40 Vorlagen, das ist schon, ja, es ist erstaunlich, sollte man da wirklich drauf verzichten wollen. Und irgendwie hätte ich auch gesagt, das ist nicht mehr mein Werder Bremen, dass man eigene Spieler so kritisiert. Hat sich da was Größeres verändert oder ist es jetzt einfach nur ein Sonderfall?
Ich glaube, es ist ein Sonderfall in meiner Wahrnehmung, aber da muss man auch zu sagen, dass ich kein Stadiongänger mehr bin. Entschuldigung. In meiner Wahrnehmung ist die Stimmung im Stadion jetzt nicht super kritisch mit ihm und da sollte man also vorsichtig sein. Ich habe so in meinem Leben selten wahrgenommen, dass Werder-Spieler ausgepfiffen werden, also richtig konzentriert ausgepfiffen werden. Das war vor vielen Jahren mal ein Torwart, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das ist Pascal Borel. Anyway, ich glaube, so diese Foren-Negativität oder Social-Media-Negativität ist wahrscheinlich nicht neu. Und da ist Werder, glaube ich, nicht anders als die meisten anderen Fußballvereine. Damit muss man halt umgehen können. Interessant ist es ja, dass der Spieler das selber so ein bisschen groß macht, indem er das thematisiert. Also das ist so eine Art Streisand-Effekt, dass er dem dann so eine Bedeutung gibt und dass so auch das so vor sich herträgt. Ja, die wollen mich ja hier nicht, so ungefähr. Und das setzt dann vielleicht so eine Spirale in Gang, dass man dann umso kritischer hinschaut. Ich würde nochmal einwerfen, wo du das gesagt hast, dieses Abwinken und Meckern und so. Die Leute, die das kritisieren, sollen einem aber auch mal sagen, wie oft er abwinkt und negativ wirkt in Situationen, wo er nicht recht hat. Also wo er nicht wirklich übersehen wurde, wo der Pass zu einem Mitspieler oder der Schuss, wenn man ganz rational ist, vielleicht wirklich die falsche Entscheidung gewesen ist. Gleichzeitig will ich den aber auch nicht glorifizieren. Ne? Also Duxch hat schon viele technische Fehler drin. Nicht jede Entscheidung ist perfekt. Nicht jede Ecke kommt, aber darum spielt er ja bei Werder Bremen.
Ja, das bindet es leider sehr, sehr schön ab. Also das ist die Personalie Marvin Duxch. Wir haben noch eine andere Personalie, aber ich würde gerne erstmal noch so ein bisschen so generell jetzt über die Saison sprechen, weil durch das Ole Werner-Thema sind wir gleich in den Meta-Themen gelandet. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, ein bisschen genauer auf das zu blicken, was eigentlich in dieser Saison drinsteckt und auch im Saisonverlauf. Da haben wir allein von den Platzierungen her eine absolut tolle Saison. Man war an keinem einzigen Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Man war allerdings auch an keinem einzigen Spieltag auf einem europäischen Platz, auch wenn man da eben immer wieder drin geschnuppert hat. Der letzte Schritt ging nicht. Dennoch weiß man ja, das ist quasi nur die Tabellenkonstellation. Trotzdem gibt es so Phasen innerhalb einer Saison. Wie würdest du denn jetzt so mal mit Blick auf die Spiele die Phasen dieser Saison von Werder beschreiben?
Ich fand die Hinrunde relativ unspektakulär gut. Da waren jetzt nicht sehr viele Ausschläge in meiner Wahrnehmung. Hinrunde muss man einschränken. Ich meine
bis zum Winter,
bis Weihnachten. Genau. Ja. Genau. Die war hinten raus. Also Basis hatten wir vorhin. Mannschaft ist beisammen geblieben. Die Leute wissen, wie sie sich bewegen müssen, welcher Pass wann zu kommen hat. Und das funktionierte, finde ich, ziemlich gut. Es gab die obligatorische Bayern-Klatsche, aber meine Güte. Und hinten raus in November, Dezember war es teilweise sogar richtig gut. Da war ich überrascht, wie gut das funktioniert. Eine Reihe von Spielen, wo Werder nicht nur gepunktet hat, sondern auch richtig guten Fußball gespielt hat für so Werder-Verhältnisse. Also wir reden jetzt nicht von Bayern München, aber da hat vieles geklappt. Dann gab es halt einen krassen Bruch. Der Februar war... Das kann man eigentlich so stehen lassen. Also gab halt wie viele Niederlagen am Stück? Ich weiß es gar nicht, aber wenn man den Pokal dazu nimmt, ja, dann sind es wahrscheinlich fünf. Das ist eigentlich die Phase der Saison gewesen. Niederlagen gegen Leipzig, Unentschieden gegen Heidenheim, wo du sehr, sehr spät das 3-3 kassierst, im Spiel, das du gewinnen musst, zu Hause gegen den potenziellen Absteiger, gewinnen musst, wenn du wirklich was mit den Europacup-Rängen zu tun haben willst. Und dann halt, das kulminierte so in diesem Bielefeld-Spiel, wo du halt bei einem Drittligisten spielst und es nicht schaffst, das zu gewinnen, obwohl du genau weißt, die haben schon also besser gestellte Clubs eliminiert. Du weißt, die sind für eine Überraschung. Du weißt, wie die Stimmung da ist auf der Alm. Du weißt all diese Sachen und sehenden Auges gefühlt. Passiert dann das, was passieren muss. Ich glaube, im Nachhinein ist es relativ einfach zu erklären, warum dieser Februar so schlecht war. Vielleicht macht man es sich auch zu einfach, aber Ole Werner sagte irgendwann später nach einer guten Leistung auf die Frage, warum es jetzt so gut laufen würde und im Februar nicht, jetzt sind alle fit.
So. Okay.
Und das war im Februar nicht der Fall. Da fehlten vor allem Marco Friedl fehlte. Das hat total sich total stark ausgewirkt auf die gesamte Defensive. Ich glaube, Agu war nicht dabei. Und da sind wir wieder bei der Kaderplanung des SV Werder. Der Kader ist nicht darauf ausgerichtet, dass du durchwechseln kannst, dass du rotieren kannst oder dass wichtige Spieler zu ersetzen sind. Das ist bei den meisten Vereinen so, muss man sagen. Aber bei Werder, also ich habe früher beim Kicker-Manager-Interactive-Spiel manchmal die Strategie gefahren, ganz viel Geld in 11 sehr gute Spieler zu investieren und auf die Bank dann nur so diese 0,2 Millionen Spieler. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es genauso ist bei Werder Bremen, aber es ist zumindest sehr schwer, auch ein Felix Agu zu ersetzen. So, also wenn Weiser ausfällt und du kannst den nicht ersetzen, ja, so what, er ist halt sehr gut. Agu mag ich auch, aber du hast halt sehr wenig Druck von hinten und es braucht immer gleich eine richtige, also Werder ist schon mehr angewiesen, glaube ich, als andere vergleichbare Clubs darauf, dass du mehr relativ verletzungsfrei durch eine Saison kommst.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, nämlich auch, wenn man da mit Trainern drüber spricht, da hat mich, ich glaube, mal wieder war es Martin Raffe, der mich auf diesen Aspekt zuerst hingewiesen hat. Wenn dein Kader in der Leistungsdichte nicht besonders, also wenn die nicht besonders hoch ist in der Breite, also du eben wenig Druck hast, dann ist es auch schwieriger, ein Training auf einem hohen Niveau hinzubekommen. Und zwar nicht nur, weil der Ehrgeiz fehlt und der Druck von hinten, weil du eben direkt mit dem zweiten Rechtsverteidiger konkurrierst, der eben fast genauso gut ist wie du, sondern einfach, weil es so ist, dass in vielen Spielformen die A-Lösung gegen die B-Lösung spielen muss und dann kann die A-Lösung ja auch nur dann besser werden, wenn die B-Lösung zumindest halbwegs dran ist. Und das ist, wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Metathema, ehrlich gesagt. Aber da musste ich immer mal wieder bei der Standardschwäche zum Beispiel von Werder auch dran denken, die es ja in manchen Jahren gab, dass das ja total schwierig auch zu trainieren ist, wenn du einfach standardschwach bist. Dann müsstest du dir eigentlich eine Gastmannschaft einladen, irgendwie Union oder Heidenheim, müsstest mal sagen, könnt ihr mal vorbeikommen, wir müssen mal Standards trainieren, die richtig stark geschlagen werden und nicht unsere eigenen.
Ja, guter Punkt. Also ich finde, bei Werder ist das eigentlich sogar noch recht gut gelöst worden. Also unterm Strich sowieso, weil man halt eine gute, weil man Achter geworden ist, wo man eigentlich wahrscheinlich hätte 13. werden müssen oder so. Also es ist ja trotzdem, trotz dieses Februars gelungen, ein ganz gutes Ergebnis zu erzielen oder ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Und ich fürchte, dass ich halt auch da wieder auf Ole Werner zurückkomme bei der Suche nach der Frage, wieso ist das eigentlich gelungen? Was ist denn da die Antwort drauf? Man hatte zu Saisonbeginn zum Beispiel Anthony Jung aufgestellt als linker Part der Dreierkette, genau wie in der letzten Saison. Das hat er da ziemlich gut gemacht. Und zu Beginn dieser Saison hast du bei vielen Gegentoren sehr klar auf Jung zeigen können, der ein 1 gegen 1 hat, gegnerischer Stürmer steht vor ihm, er kann ihn isoliert decken und verliert das Duell und es fällt ein Tor oder es gibt eine Großchance. Du hast also plötzlich jemanden, der verlässlich war und der ist ein Stammspieler ist, der bricht dir leistungstechnisch weg. Zumindest in dieser Phase. Ich weiß nicht, ob das langfristig ist. Vielleicht ist der nächstes Jahr in Freiburg gut, wo er hinwechselt, aber das war so. Und ein paar Monate später spielt da Amos Pieper. Der ist nicht neu, der ist schon seit ein paar Jahren da. Und du hattest den überhaupt nicht auf dem Zettel zu Saisonbeginn. Und jetzt spielt er als Rechtsfuß, halb links und macht das halt super gut. Hat der sich da rangekämpft oder hat Ole Werner den entwickelt? Wahrscheinlich beides. Mhm. Wenn du solche Lösungen findest innerhalb einer Saison, dann ist es halt wahnsinnig gut und sorgt dafür, dass du weitgehend sorgenfrei bleiben kannst. Wenn du das nicht mehr mit Bordmitteln geregelt kriegst, also durch das Entwickeln von Spieler, sondern darauf angewiesen bist, dass du auf dem Transfermarkt jetzt Volltreffer landest, tja.
Dann wird es ein bisschen schwieriger. Mensch, man landet wirklich immer irgendwie bei Ole Werner. Gibt es denn für dich einen Grund oder zumindest die Ahnung eines Grundes dafür, warum Werder auswärts so viel besser war als zu Hause? Also Rang 3 in der Auswärtstabelle, 30 der Punkte hat man auswärts geholt?
Also Werder ist ja oft in Spielen erstmal dominant. Also was ich damit meine ist, darauf aus, viel Ballbesitz zu haben, den Ball auch mal zu halten, den Gegner ein bisschen laufen zu lassen, vielleicht, ich weiß es nicht, es könnte eine Spur sein, sind sie häufiger auswärts in Führung gegangen als zu Hause, weil wenn sie in Führung gehen, dann gehen sie halt auch gerne auf Konter. So, dann lassen sie dem Gegner ein bisschen mehr Ball und schauen, dass sie hinter die Kette kommen. Das könnte eine Spur sein. Ich weiß, dass es am Anfang, vielleicht gibt es auch so mentale Effekte, die da reinspielen. Am Anfang war es ein großes Thema, dass Werder zu Hause nicht trifft im Weserstadion. Vielleicht trägst du dann irgendwie so einen kleinen virtuellen Rucksack mit dir, wenn du im Weserstadion aufläufst. Aber so ganz klar erklären könnte ich es nicht. Nee. Hast du eine Idee?
Also auswärts waren es 11 Führungen und zu Hause 8. Also es geht nicht so wahnsinnig auseinander. Also das ist jetzt auch nur ein sehr weiches Argument, aber ich hatte wirklich in vielen Auswärtsspielen den Eindruck, dass die Gegner die Spielstärke von Werder unterschätzt haben. Also dass auch so zum Beispiel so ein Team wie der VfB Stuttgart das Spiel angegangen ist und sich gedacht hat, naja, wir haben jetzt halt den Ball und wir legen ganz gut los und dann grooven wir so uns ins Spiel rein. Und dass die dann davon irritiert waren, dass sie manchmal in den ersten 10 Minuten gar nicht so sehr den Ball hatten und eigentlich relativ viel in der eigenen Hälfte standen. Und ich habe auch, also ich habe jetzt leider die Zahl dazu nicht da, aber ich würde auch sagen, Werder ist da oft in Führung gegangen und sie waren halt im Verwalten von Führungen erstaunlich gut, vor allem eben auswärts tatsächlich. Ich kann, da habe ich aber ehrlich gesagt gar keinen Grund, warum das so sein sollte, weil auf der anderen Seite kritisieren wir ja die Abwehr, aber tatsächlich ist es so, dass Werder kein einziges Spiel auswärts verloren hat, bei dem man in Führung gegangen ist.
Ja, finde ich auch erstaunlich. Also Werder ist sowieso überraschend gut in manchen Bereichen, in denen du eigentlich nicht gut bist, wenn du nicht mehr Geld hast als andere oder nicht zumindest relativ viel Geld hast. Ne? Also das Halten des Balls trotz Pressings des Gegners ist halt eigentlich etwas, das kannst du, wenn du gute Fußballer hast, also besonders gute Fußballer, nicht normal gute Fußballer, die in der Bundesliga spielen. Das ist halt ein klassischer Ole Werner-Effekt, ne, muss man sagen. Also das hat ihn halt, das hat seinen Fußball in Kiel auch ausgezeichnet. Die hatten doch damals sogar, als die Bayern im Pokal rausgeworfen haben, nicht nur so 15% Ballbesitz, sondern auch da Phasen, wo Holstein Kiel so einigermaßen den Ball behauptet hat gegen Bayern Münchens Pressing. Das ist, glaube ich, schon so ein Markenzeichen des Trainers. Sicher nicht der einzige Weg, um erfolgreich zu sein, aber vielleicht eine Spur.
Ja, ich glaube, dass die Spielart von Werder, wenn sie funktioniert, einfach sehr schwer ist, um den Ball zu gewinnen, wenn du der Gegner bist. Weil sie ja viel dieses Ablagenspiel spielen, die, also, aber ja, ist eigentlich das falsche Wort, weil es sind gar nicht immer klassische Ablagen, wie man es nennt. Aber eben, dass quasi mit dem ersten Pass der zweite Pass schon mitgedacht ist, weil es eben klare Passmuster gibt oder zum Teil eben komplett einstudierte Kombination, das, was du vorhin gesagt hast. Das macht der Werder so gut. Und da hast du ja keinen Zugriff drauf als verteidigende Mannschaft, weil entweder du fängst den Pass ab, dann ist alles super. Aber ansonsten ist dadurch, dass mit dem ersten Pass der zweite Pass schon mitgedacht ist, müsstest du eigentlich gar nicht denjenigen, der diesen Ball dann ablegt, attackieren, sondern du müsstest quasi im Kopf schon so weit sein, zu überlegen, okay, was mache ich denn, wenn Schmied jetzt den Ball bekommt? Da muss ich jetzt eigentlich schon hin. Und das haben wenige Teams geschafft, das Werder über ein komplettes Spiel hinweg wegzunehmen. Und deswegen hatte, glaube ich, Werder immer wieder diese Entlastungsphasen und vor allem gegen Teams, die deutlich gestruggelt haben. Ich weiß, dass es diese Gladbach-Niederlage gab. Das ist jetzt das eine Gegenargument. Aber Gladbach ist nicht zu erklären in dieser Saison. Aber die Wolfsburgs und die Hoffenheims und auch so ein bisschen die Augsburgs dieser Welt, die, da wurden einfach die Schwächen von diesen Teams im Pressing, die wurden gnadenlos offengelegt. Und die hatten dann eben nur Glück, dass Werder Bremen eben nicht Leverkusen oder Bayern ist, weil ansonsten hätte Werder nämlich diese Spiele nicht nur gewonnen, sondern auch noch deutlich gewonnen. Es waren ja dann sehr oft knappe Siege, so 2-1, 1-0 und so weiter. Wahrscheinlich kommt das auch daher. Und das, ja, wir landen wieder bei Ole Werner. Das ist halt wirklich interessant, dass du es schaffst, mit die unter diesen Umständen dir einen taktischen Vorteil zu arbeiten, in dem Feld, wo wir alle wissen, es ist am schwierigsten, einen taktischen Vorteil zu haben.
Auch auf eine Weise, die du als Gegner komplett durchanalysierst. Also Werder Bremen überrascht dich kein bisschen. Du weißt genau, was die machen. So, die Abläufe sind halt irre klar, total schematisch eigentlich. Und trotzdem kannst du es nicht verhindern, wenn es gut gemacht wird. Oder sehr wenige Mannschaften können es verhindern, wenn es gut ausgeführt wird. Das, was du gerade genannt hast, ist ja genau das. Also du weißt ja, welcher Pass der entscheidende ist. Und trotzdem musst du halt gedanklich so wach sein, dass das über 90 Minuten sehr schwierig ist. Und wenn dann beides zusammenkommt, eine gute Ausführung von Werder und ein Moment der Konzentrationsschwäche bei dir, dann ist es halt vielleicht schon einer zu viel. Das, wie du sagst, man landet da leider aus heutiger Sicht immer wieder beim Trainer.
So, so muss man es tatsächlich sagen. Aber da, ja, Ole Werner ist, ist ein anderes Thema. Man könnte wirklich die ganze Zeit nur über ihn sprechen. Ich will aber stattdessen noch mit dir über einen Spieler sprechen, denn in der guten Phase, die du dann vorhin angesprochen hast, nach diesem Februar des Grauens, als es dann wirklich sehr gut lief, da stieg auch plötzlich ein Spieler wie Phönix aus der Asche, mit dem man wirklich nicht mehr gerechnet hatte, nämlich Oliver Burke, die unwahrscheinlichste Aufstiegsgeschichte der Bremer Saison. Und zugleich einer der emotional größten Downer, das hast du noch geschrieben, bevor wir die Ole Werner-Nachricht bekommen haben.
Nicht mehr korrekt.
Ja, es ist leider tatsächlich jetzt schon zu alt, diese Formulierung. Aber was ist denn da passiert bei Oliver Burke und ist das wirklich mehr als nur ein Strohfeuer?
Die Frage müssen wir nachher diskutieren. Ich habe das Gefühl, dass du da vielleicht auch kritischer bist als ich. Du hast es vorhin so angedeutet, aber was da bisher passiert ist, ist auf jeden Fall total bemerkenswert. Die, es gibt so eine Aussage von Felix Agu auf einer Pressekonferenz, die habe ich mir notiert. So etwas wie die Entwicklung von Burke in dieser Saison habe ich in dieser Form im Fußball noch nie gesehen. Und der Nachsatz, er war komplett abgeschrieben. Und das hat er halt gesagt in der Phase, wo Burke Stammspieler geworden ist und einfach, wo es eigentlich relativ klar war für ein paar Wochen, dass Burke neben Duck spielt. Was Agu meint, ist, Burke ist schon einer der, also, es gibt bei Werder so ein Social-Media-Format, wenn jemand neu kommt, dann macht das Social-Team so ein Video-Interview, Butter bei die Fische heißt das, das machen, glaube ich, viele Vereine, ich verfolge es bei Werder, da kriegst du so A-B-Fragen und sollst dich entscheiden, A oder B.
Wahrheit oder Lüge, Markus ja. Anfang sagt Wahrheit, das ist der, der Klassiker.
Genau. Und, Oliver Burke ist der einzige Spieler, bei dem ich je registriert habe, dass er auf die Frage Startelf oder Joker, Joker sagt. Das ist natürlich schon ein bisschen her, aber das zeugt so ein bisschen von seiner Verfasstheit. Also vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber der wirkte schon wie jemand, der so nicht den Grundglauben in die eigenen Fähigkeiten hat. Dazu muss man wissen, ne? Burke als großes Talent gehandelt, mal für viel Geld zu Leipzig gegangen, weiß jeder. Und dann hat sich herausgestellt, dass er ein paar Sachen sehr gut kann, aber Fußball spielen ist jetzt eigentlich keine davon. Und er hatte dann eine wahnsinnig schwierige, sehr lang andauerte Karrierephase. Ich hatte einmal nachgezählt, in seiner gesamten Karriere hat er im Herrenbereich 22 Tore erzielt für Vereinsmannschaften. Und jetzt sind es halt sechs in dieser Saison in Bundesliga und Pokal. So. Und ich hatte das Gefühl, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, dass das kein Strohfeuer ist. Ich weiß nicht, ob da irgendwas Klick gemacht hat oder ob da einfach nur ein paar Startelf-Einsätze brauchte. Oder ob es vielleicht die Rolle ist, die sie gefunden haben für ihn, die sehr reduziert ist. Die Rolle besteht darin, dass du hast Duxch links, Burke rechts in einem Zweiersturm. Duxch kommt tief, Burke geht steil und Burke macht möglichst nichts außer sprinten, schießen. Sprinten, schießen, sprinten, schießen, sprinten, schießen. Er kann halt sehr oft sprinten, er kann sehr, sehr schnell sprinten oder er kann ganz okay schießen. So, und wenn er am Ball ist und in so ein Kombinationsspiel eingebunden, wenn er Entscheidungen treffen muss, spiele ich jetzt nach links oder nach rechts, das ist halt ziemlich schlecht, also bemerkenswert schlecht für Bundesliga-Niveau, würde ich sagen. Aber wenn du es reduzierst auf diese steilgehende Abschlusssituation, fantastisch. Und hinzu kommt, dass der noch eine Körperlichkeit hat, ne? Er ist wahnsinnig stark, kann ganz gut hochspringen, also Kopfball ist eine Stärke, er hat eine Robustheit im Zweikampf, das sind zufällig genau die Sachen, die Marvin Duxch fehlen. Burke läuft lieber zum Tor hin, Duxch kommt lieber zum, geht lieber vom Tor weg. Das ist eine ziemlich gute Konstellation und ich finde, dass es eigentlich auch eine gewesen wäre, bei der ich die Fantasie habe, dass das mittelfristig weiterhin sehr gut funktionieren könnte. Deswegen emotionaler Downer, dass der jetzt auch ablösefrei geht zu einem Verein, der bei allem Respekt vor Union Berlin jetzt nicht so viel attraktiver ist als Werder Bremen. Ich bin biased, aber jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, der hat nur ein paar gute Spiele gemacht und dafür will ihm jemand angeblich 2 Millionen Euro zahlen. Komplett vernünftig, da nicht mitzumachen als Werder Bremen.
Exakt. Genau das will ich sagen. Und ich will damit überhaupt nicht Olli Berg was Böses tun und ihm das sogar missgönnen oder so. Das auf gar keinen Fall. Ich liebe wie jeder andere auch diese Aufstiegsgeschichten. Und gerade bei jemandem, der schon bei 10 Profivereinen, glaube ich, war, der allerdings auch bei keinem einzigen zweistellig getroffen hat. Also das, es gibt einen Grund, warum er ein Werder Bremen-Spieler war. Und ich würde aber sagen, wenn du da den schnellen Cash-Out machen kannst, dann würde ich das in dem Fall machen, weil ich nämlich der Überzeugung bin, und das ist lustig, weil ich scheine mir damit zu widersprechen, also ich stimme allem, was du gesagt hast, zu, und deswegen hätte er aber nur mit Marvin Ducksch als Partner bei Werder Bremen funktionieren können, wenn er jemals funktionieren wird in seiner Karriere. Also jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Bei Union Berlin sehe ich das 0,0, außer sie wollen wirklich exakt wieder so spielen wie mal unter Geraldo Becker mit nur noch tief hinten drin und nur noch lang nach vorne. Dann kann das funktionieren. Aber in allen anderen Situationen bräuchte er Marvin Ducksch neben sich. Und weil ich ehrlicherweise davon ausgehe, immer noch und damals auch schon ausgegangen bin, dass die Zeit von Marvin Ducksch endlich sein würde bei Werder, habe ich die Meldung gesehen und dachte mir so, krass, die haben jetzt wirklich für 5 Tore so viel Geld bekommen. Bester Deal überhaupt. Und dann habe ich gesehen, online mal wieder, oh Gott, alle sind sehr am Weinen, dass Olli Berg geht.
Ja, Geld haben sie ja nicht bekommen. Das ist ja das Problem, ne? Also es gibt ja keine Ablöse.
Ach ja, stimmt, genau, das ist ja ablösefrei, richtig, wie kam ich denn gerade auf die 2 Millionen deswegen, Euro?
Die 2 Millionen sind angeblich das Gehalt, das er bei Union, also stimmt. Bis zu 2 oder 1,8 oder sowas las ich, keine Ahnung, ob das stimmt, ist halt gefühlt sehr viel für diese Vita, ne? Also wenn du die letzten Jahre siehst, dann landest du bei einem Grundgehalt, das man ihm anbieten sollte, das irgendwie 1 Million weniger beträgt, deswegen... Also ich dachte, du meinst, es ist total gut von Werder, dass sie da nicht mitgehen und so ein ähnliches Gehalt bieten oder es sogar überbieten. Ich dachte, das wäre dein Punkt und der ist auch legitim, aber auch ein Verkauf, also ich finde, man kann das schon so sehen wie du, weil er ja auch nach seinem Hoch zuletzt nicht mehr getroffen hat. Mhm. Ich bin deswegen eher pro Berg und wäre für eine Verlängerung gewesen, weil die Zahlen hinter diesen guten Auftritten, die er hatte, eigentlich, also es ist eine kleine Menge an Zahlen, die wir nur haben, also vorsichtig sein, aber die sehen ziemlich gut aus. Also er kommt auf ziemlich viele Schüsse aus guten Positionen. Es ist nicht so, dass er, zumindest als ich das letzte Mal gesehen, nachgeguckt hatte, es ist nicht so, dass er seine Expected Goals total outperformt und dass man denkt, das ist jetzt ein kurzer Run und glücklicher Lauf, sondern in dieser Konstellation mit dieser Mannschaft ist der oft im Strafraum zum Abschluss gekommen. Und das hat er auch in den Spielen gehabt, als er nicht getroffen hat. Deswegen wäre ich positiv gestimmt gewesen bei einer Verlängerung.
Ich meine, jetzt hat sich ja sowieso alles verändert durch eben die Tatsache, dass er geht und durch eben jetzt der Ungewissheit, was mit Ole Werner passiert. Aber es leitet uns quasi über in den Teil, den wir ein bisschen jetzt schon vorweggenommen haben, aber noch nicht auserzählt haben, nämlich den Blick nach vorne. Weil die Entscheidung, Oliver Berg gehen zu lassen und da eben nicht ein entsprechendes Gehalt mitzubieten, das ist ja eine nach vorne gerichtete Entscheidung und richtet den Blick auf den Transfersommer, der jetzt eben ansteht, unter den vorhin besprochenen veränderten Umständen, der ja bisher abgangsgeprägt ist, möchte ich mal sagen.
Ja, und es vielleicht auch bleiben wird. Es gibt zumindest relativ klare Indizien, dass Romano Schmid nicht bleiben wird. Also da ist so ein bisschen die Frage, ob sich ein Verein findet, der ihm zusagt und der Werder genug Geld bietet. Und die Frage, wo diese Grenze liegt. Aber der hat einen Markt und ich weiß, dass er selbst sagen wir mal so, überlegt, ob es der richtige Karriereschritt ist, weiter bei Werder Bremen zu bleiben, in einem Umfeld, wo du, wie du selbst gesagt hast, nicht so viele Spieler hast, die fantastisch Fußball spielen und mit dir kombinieren können. Und ich glaube, dass er schon noch etwas besser werden kann, wenn er solche Spieler an seiner Seite hat. Also aus Bremer Sicht aus Spielersicht müsste man ihm wahrscheinlich raten, mach jetzt mal den nächsten Schritt.
Also Schmid als Millionen-Nachfolger in Stuttgart zum Beispiel, da braucht man ja nicht mal Fantasie, um sich vorzustellen, dass der da vielleicht sogar mehr Einfluss haben könnte aufs Spiel.
Bei Werder werden sie wahrscheinlich darauf hoffen, dass es eher ein Premier League-Club ist aus der Mittelklasse.
Das glaube ich auch.
dass du jemanden hast wie West Ham oder so, die Kategorie, die sich, das ist vielleicht für ihn nicht der nächste Schritt, aber es ist Premier League, also keine Ahnung, ob das realistisch ist. Du hast Jens Day, der ziemlich viele Tore gemacht hat, 10 Stück, glaube ich, 5 Vorlagen, der deswegen wahrscheinlich interessant sein wird, auch im besten Alter ist. Also es könnte ein attraktiver Transfer sein für einige Vereine. Gute Mentalität, wenn du ihn richtig einbindest, das ist schon ein attraktiver Spieler. Du hast gleichzeitig Spieler, die sicher gehen, also Veljković zumindest sicher, Oli Berg. Und du hast noch Spieler, die wohl gehen wollen oder verkauft werden sollen. Duxch haben wir jetzt ausführlich besprochen. Die Deichstube hat vorhin geschrieben, dass auch Justin Ginn mal gehen möchte. Kann man im Einzelfall immer nachvollziehen und sagen, vielleicht ist es auch richtig, aber das führt halt dazu, wenn du auch nur die Hälfte der gehandelten Transfers realisierst als Werder Bremen, also Spieler verkaufst, hast du für Werder-Verhältnisse recht viel Geld, aber auch wahnsinnig viele Baustellen. Du musst halt sehr viele Spiele, also allein schon Spielminuten ersetzen. Du musst Leute ersetzen, die sehr viel auf dem Platz standen für dich. Das wird teuer. Das ist, also, wenn du ein gutes Scouting-Buch hast mit vielen tollen Namen, die günstig sind, kann das auch eine Chance sein. Und ich finde es zumindest interessant, dass die Gerüchte, die man so liest, was Werder betrifft, sehr oft von Zweitligaspielern handeln, die, also das ist, wirkt durchaus fantasievoll und macht einem vielleicht Hoffnung. Es ist ja oft so, dass Spieler, die in der zweiten Liga gut sind, relativ günstig zu haben sind und dann gut performen in der Bundesliga. Das kommt zumindest vor. Ja, aber mal gucken, wie das umgesetzt wird.
Aber das klingt ja so, dass selbst in einem jetzt nicht Best- oder Worst-Case-Szenario, sondern quasi wir nehmen jetzt einfach mal den gemittelten Durchschnitt und sagen, wir haben drei Abgänge aus der Startelf und vielleicht noch einen Ergänzungsspieler, da hätte ich jetzt Ginma eher gesehen, eben einfach wegen der Minuten, die er gesammelt hat. Also selbst wenn nur das passieren würde und wir gleichzeitig aus der Analyse dieser Saison herauskommen und ehrlicherweise auch der Vorsaisons und sagen, der Kader fällt auf den Positionen 13, 14, 15 qualitativ ganz schön ab, dann ist es ja eine irre Mammutaufgabe. Also ist ja ein viel größeres Problem als bei Teams, die besser sind in der Kaderbreite zum Beispiel. Wie groß ist denn dann dein Vertrauen darin, dass man da jetzt dann auch wieder in 2 bis 3 Entscheidungen richtig liegt und vor allem Spiele findet, die dann auch gleich funktionieren? Jetzt haben wir natürlich jetzt wird es wirklich kompliziert, weil unter Ole Werner wäre das definitiv eine größere Aufgabe als vielleicht unter einem anderen Trainer. Aber nichtsdestotrotz, du müsstest jetzt Transfers möglichst früh realisieren, nicht gerade Werder-Stärke, du hast vorhin herausgearbeitet. Und du musst dann aber auch richtig liegen. Also du kannst dir dann doof gesagt einen Deman zum Beispiel oder einen Cater oder einen Alvero kannst du dir nicht leisten.
Ja, ich glaube, Werders Plus ist, dass es Werder Bremen ist. Also, dass du Spieler anziehen kannst, weil du, also ich bin biased, aber weil du ein cooler Verein bist, weil du ein tolles Stadion hast, weil du sehr coole Fans hast, weil du ein Traditionsclub bist. Und ich glaube, es gibt Fußballer, die lieber im Weserstadion spielen wollen als in anderen Bundesliga-Stadien mit vergleichbaren Gehaltsmöglichkeiten, sagen wir mal so. Ich will keine Namen nennen. Das ist ein Plus. Es kann immer sein, dass du dass eine Tür aufgeht zu einem Spieler, der zu dir will, der dich auch wirklich voranbringt. Also es kann ja immer wieder ein Fall Weiser aufkommen.
Aber das ist ja traditionell eher hinten raus in der Transferperiode.
Richtig.
Haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
Also ein riesiger Nachteil ist, wenn man so drüber nachdenkt, mal angenommen, Max, du wärst ein sehr talentierter Zweitligaspieler und so alle Bundesliga-Clubs von Platz 7 bis 15 wollen dich haben und sprechen mit dir. Und du kannst dir aussuchen, wohin du gehst. Und dann fragst du mich als Vertreter von Werder Bremen, ja, aber wer wird denn der Nachfolger von Ole Werner? Und was sieht der in mir? Wo will der mich aufstellen? Findet der mich gut? Bin ich ein Spieler, der gefragt ist unter ihm oder baut er auf ein ganz anderes? Was sage ich dir denn dann? Also, du hast immer noch das Plus Standort und Größe des Vereins. So, das wird sicherlich verfangen, aber du kannst weder besonders viel Gehalt zahlen, noch kannst du Stand heute, vielleicht auch nur Stand heute, sagen, wie die Zukunft aussehen wird. Und junge Spieler wollen ja oft ein richtiges Konzept. Also wir hatten gerade den Fall Wirtz, der offenbar auch deswegen zu Liverpool geht, weil der angetaner ist von dem, was man ihm mit ihm selbst präsentiert. Ne? Da spielst du, das machen wir um dich herum, deswegen wird das eine Erfolgsgeschichte. So. Kann Werder das gerade bieten?
Werder kann ja nicht mal die Kaffeeeinladung an den Tegernsee bieten, die ja Perfekt. Komischerweise ausgerechnet bei Florian wird es nicht verfangen haben. Das ist natürlich ganz seltsam.
Ja, beim Vater zumindest.
Ja, aber hat ja anscheinend nicht gereicht. Aber also dein Punkt heißt ja, steht ein Umbruch bevor? Und wenn ja, warum macht mir das Sorgen? Müssen wir nicht die Frage, ob ein Umbruch bevorsteht, jetzt auch aktuell der jüngsten Ereignisse mit ja beantworten? Und die Frage, warum dir das Sorgen macht, ich will jetzt nicht für dich antworten, aber ich sehe da auch eine Tendenz zum ja.
Eindeutig ja. Ich hätte, glaube ich, jetzt, wenn das anders gelaufen wäre heute, jetzt hätte ich Naby Keita angeführt und das, was man so drumherum gehört hat und den Punkt gemacht, dass nicht so richtig viele Transfers total gelungen sind in letzter Zeit. Also gleichzeitig, da sind ja gute Spieler in der Mannschaft. Ne? Also Jens Day, Senne Lühn, der günstig gekommen ist und jetzt irgendwie ein ziemlich solide bis guter Sechser ist. Es ist ja nicht so, dass Werder keine Spieler gekauft hätte, die funktionieren. Marvin Ducksch war auch ein großer Transfer für den damaligen Kontext. Ich finde nur zu viele Beispiele, die nicht richtig erfolgreich gewesen sind. Und ich glaube, dass ein großes Plus von Werder neben dem Standort halt auch der Trainer gewesen ist. Du hast halt einen Trainer, der, ich weiß nicht, ob der so mega überzeugend ist im Gespräch, keine Ahnung. Aber wenn dir Ole Werner sagt, ich baue auf dich, das und das habe ich vor mit dir, dann kann ich mir vorstellen, dass du als Spieler sagst, okay, der hat ja schon gezeigt, bei, keine Ahnung, wie gut Ducksch unter ihm spielt, der macht Tore, oder was mit Berg los ist, oder Pieper, oder Agu, das glaube ich jetzt. So, vielleicht gilt das eher nicht für die 20-Jährigen, das hatten wir ja vorhin, aber vielleicht gilt das für die 26-Jährigen. Das fällt jetzt weg. Kann natürlich trotzdem sein, das ist die Schwierigkeit unserer Situation gerade, dass wir nicht wissen, wer auf Werner folgt. Es kann natürlich auch ein wirklich großartiger Trainer kommen, der andere Fähigkeiten hat als Ole Werner, der charismatischer ist im Gespräch oder keine Ahnung. Es ist ja alles möglich. Es ist ja nicht sicher, dass da jetzt ein Blinze kommt.
Das stimmt natürlich, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wenn wir uns mal anschauen, wenn wir jetzt die Werder-Trainer dieses Jahrtausends ranken würden, und das geht ja erfreulich schnell, weil es sind nicht so viele wie bei anderen Vereinen, bei Schalke müssten wir erstmal die Suchmaschine anwerfen. Aber dann würde ich die These aufstellen, dass da nicht so viel über Ole Werner kommt und dass es vielleicht sogar nur der Double Thomas Schaaf ist.
Ja, würde ich nicht widersprechen.
Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt dann Thomas Schaaf findet auf diesem sehr ruhigen Trainermarkt aktuell?
Ja, im Verein findet man ihn nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also Cedric Marchiali kann ich jetzt nicht einschätzen, aber das würde mich überraschen, wenn man den Weg gehen würde. Den ist Bremen ja sehr oft gegangen in den letzten Jahren mit Kofeld, Nuri, Skripnik. Das sind ja alles Leute, die im Verein waren und gekommen sind. Und dann hat man bewusst den Cut gemacht und Markus Anfang verpflichtet und dann Ole Werner. Mit Werner hatte Baumann damals schon mehrere Gespräche vorab geführt, auch als Werder gar keinen Trainer gesucht hatte. Das haben die gemacht, weil Baumann Werner cool fand und sich einfach mal austauschen wollte und vorbereitet sein wollte für Tag X. Das hat sich ziemlich ausgezahlt. Ich weiß nicht, ob Werder das aktuell auch mit anderen Trainern macht. Man hofft es und auch da, also ich habe so einen Grundpessimismus gerade in mir. Wahrscheinlich hört man das dezent raus. Es kann aber sein, dass Bremen jetzt drei sehr spannende Spieler verpflichtet aus den Romano-Schmid-Millionen und ein Trainer gerne mit diesen Spielern zusammenarbeiten möchte. Du hast immer noch gute Spieler, die bleiben. Friedel hat langfristig verlängert. Ich weiß jetzt nicht, ob Weiser gehen wird. Also Senne Lien wird wahrscheinlich nicht gehen. Du hast schon eine vernünftige, ja, vielleicht nicht Achse, aber so ein Gerüst ist ja da. Es ist ja nicht so, dass jeder Trainer jetzt gerade ein Höllenfahrtskommando übernimmt und diesen Verein irgendwie vom Abstieg bewahren muss. Also man kann ja Fantasie haben. Es ist nur so, dass die nächsten Entscheidungen, was die Transfers betrifft und was die Trainerposition betrifft, wirklich sitzen sollten.
Ich finde, das fasst eigentlich alles sehr, sehr gut zusammen, was wir jetzt besprochen haben. Das überlässt uns nur noch eine Aufgabe, Daniel, und zwar, dass wir die Awards vergeben. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison, und ich freue mich auch schon sehr aufs Fortbewegungsmittel. Wer ist denn der MVP dieser abgelaufenen Saison?
Ja, also Trainer darf man ja nicht nehmen. Ist ja kein Player, weil sonst hätte ich natürlich Ole Werner genommen. Ich glaube, eigentlich ist es Marco Friedel, aber ich nehme ihn nicht. Weil ihr den, glaube ich, in der Saisonbilanz schon hattet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber es gibt so eine ist immer ein bisschen plakativ, aber den Punkteschnitt mit Marco Friedl in der Elf und ohne, also in der Startelf, und der ist halt total krass. Also 1,86 mit Friedl, 0,7 ohne ihn. Und das waren immerhin 7 Spiele. Mhm. Ich habe den DFB-Pokal mitgerechnet. Also Friedl wäre, glaube ich, objektiv der Most Valuable Player. Den nehme ich nicht, ich will provozieren, deswegen nehme ich Marvin Ducksch.
Fantastisch, ich lieb's. Willst du noch mal ein Plädoyer dafür halten? Eigentlich haben wir es ja vorhin alles besprochen, was Marvin Ducksch ausmacht.
Ja, ich glaube, wenn du den, es ist natürlich alles hinfällig, leider. Wenn du den klassischen Ole Werner Spielzug nimmst, der sieht dann sehr oft vor, dass Räume aufgezogen werden durch Spieler, die in die Tiefe zum Tor sprinten, die gegnerische Abwehrreihe mit sich ziehen, das sind Burke und Stay, mhm, oder Jinma und Stay, und dass dann Raum im offensiven Mittelfeld entsteht für Marvin Ducksch. Der geht da rein, gezielt rein, er versteht genau, wann er da reingehen muss, er hat genau das richtige Timing dafür. Deswegen kannst du ihn da anspielen, obwohl die Gegner das ja wissen, die sind ja nicht doof, die scouten, mhm, das ja. Trotzdem ist der Ablauf so gut, dass du den findest und er dann mit einem Kontakt in die Tiefe passen kann. Das klappt jetzt nicht 5-mal im Spiel, aber wenn es klappt, wird's gefährlich. Das spricht für ihn, und hinzu kommen halt einfach so die blanken Zahlen, ne? Also Tore, Assists. Ich glaube, man hat einen guten, trotz Jens Day, hat man, glaube ich, einen guten Case dafür, dass man objektiv sagen kann, das war eine, trotz aller Negativität, eine sehr gute Saison von Marvin Ducksch.
Stark. Mag ich sehr diesen Pick, und jetzt bin ich gespannt, wen du mir dann als Unsung Hero hier servierst.
In meinem Verständnis nimmt man jemanden, der wirklich nicht besungen wird. Also Jens Day fällt für mich aus, weil der einfach 10 Tore gemacht hat und 5 Vorlagen gegeben hat. Und dann gibt's gar nicht mehr so viele. Senne Lünen hat für meine Begriffe eine nicht so gute Saison gespielt, wie er es eigentlich in sich hat. Deswegen habe ich Felix Agu genommen.
Ah, okay.
Der wirklich extrem selten besungen wird in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ich bin kein riesiger Fan von ihm gewesen, weil Agu fußballerisch nicht der allerbeste ist. Der kommt eigentlich nicht an einem Gegenspieler vorbei. Seine Pässe sind nicht besonders gut. In der Defensive fehlt ihm oft in entscheidenden Momenten der Schulterblick. Das ist alles ist nicht sehr stark.
Jetzt bin ich gespannt, wie du noch diese Kurve bekommst.
Ich liebe seine Läufe nach vorne. Also ja, okay. Der versteht so genau, wann er lossprinten muss in die Tiefe. Also Werder hat den Ball, spielt den Ball von links hinten nach links vorne, und Agu erkennt, okay, jetzt muss ich diagonal nach vorne rennen, um den Platz aufzuziehen. Also ich muss Gegner mit mir ziehen, damit Romano Schmid am Ball Zeit hat, so, und losdribbeln kann. Und das erkennt er, und er macht es so konstant, obwohl das echt anstrengende, nervige Läufe sind, weil du musst sprinten, du musst lange sprinten, und du machst es nur, damit ein anderer den Ball kriegt. Du hast da nichts von. Das finde ich halt sehr, sehr wertvoll, und das wertvoll, obwohl das keiner wahrnimmt, außer deine Kollegen und der Trainer. Deswegen ist es Felix Agu.
Und das ist, würde ich auch sagen, der Unterschied zu Derek Köhn, der ja eigentlich der etwas, im Englischen sagt man flashy, also der mehr Aktionen hat, die einem im Gedächtnis bleiben auf der Position, der sich aber nie durchsetzen konnte gegen Felix Agu.
Ich finde den gut, wenn du mehr Ballbesitz in der gegnerischen Zone hast. Der kann halt ganz gut dribbeln, kommt an Gegenspielern vorbei, kann ziemlich gut flanken. Felix Agu, also kann halt, der ist halt Rechtsfuß auf links, also aus vollem Lauf kann er gar nicht flanken, er kann nicht in Rücken des Gegners und dann Cutback spielen, das kann er alles nicht, weil er halt den rechten Fuß braucht. Das heißt, du kannst nur, wenn du Felix Agu bist, auf dem linken Flügel abbrechen, auf deinen rechten Fuß legen und dann so auf den zweiten Pfosten hinflanken, auch gut, aber es beraubt dich halt vieler Optionen. Köhn kann da mehr, aber diese Läufe sehe ich nicht so oft von Köhn. Defensiv ist er auch noch schwächer als Agu. Also ich finde Agu gar nicht schlecht defensiv, aber es ist nicht herausragend gut. Und Köhn ist da noch anfälliger. Ich finde es ganz gut, wenn man beide Optionen hat, weil du dann reagieren kannst auf verschiedene Phasen des Spiels. Du kannst dann ein bisschen wechseln. Und das ist ja auch oft der Fall, ne? Also Agu macht ja nicht regelmäßig 90 Minuten.
Ja, sehr guter Punkt. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz mit dir über seine Linien sprechen, weil das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also in der letzten Saison zum Beispiel hat er sich noch relativ häufig ausdribbeln lassen. Das ist in der Saison viel, viel besser geworden. Er hat die drittmeisten Tacklings hinter Tom Bischoff und Maximilian Mittelstädt. Er ist bei den abgefangenen Pässen auf Platz 2 bundesligaweit, bei den geblockten Pässen und Schüssen auf Rang 7. Also allein statistisch gesehen und ja auch von den Minuten, die er gespielt hat, ist doch eigentlich diese Saison schon deutlicher Schritt nach vorne?
Finde ich tatsächlich nicht. Ist vielleicht auch ein Wahrnehmungsfehler, aber ich sag's trotzdem mal, wie ich sehe. Der hatte halt in der letzten Saison einige Probleme reinzukommen. So. Mhm. War dann aber, finde ich, überraschend gut auch am Ball. Also ich habe den wahrgenommen als sehr guten Ankersechser, der das Spiel machen kann, also den Ball verteilen kann, sehr gute Entscheidungen trifft und in der Ausführung immer noch gut ist. Und dazu kamen diese defensiven Qualitäten. Und in dieser Saison habe ich das Gefühl, dass er defensiv wirklich sehr stark ist und deswegen will ich den gar nicht kritisieren und auf gar keinen Fall missen, verkaufen, was auch immer. Werder hat so viele Jahre einen richtigen Sechser gesucht und jetzt haben sie einen, der vernünftig spielt. Aber er hat auch ziemlich viele komische Entscheidungen getroffen, wenn er den Ball hatte. Es gab mehrere Chancen und sogar zumindest ein, zwei Gegentore, würde ich sagen, die er wirklich eingeleitet hat, indem er Pass nicht nur nicht gut ausgeführt hat, sondern auch wirklich falsch entschieden hat, dass er ihn jetzt überhaupt machen sollte. Das ist vielleicht Kritik auf hohem Niveau für einen Spieler bei Werder Bremen, aber
ja, aber andererseits ist das schon ein Punkt. Also Werder war nach Leipzig das Team, das die meisten Schüsse nach eigenen Fehlern zugelassen hat. Und da passt Senelin auf jeden Fall mit rein. Und auch da muss man sagen, also wenn ich jetzt hier schon die Positivstatistiken anführe, dann muss ich jetzt hier auch auf die Passstatistiken, die du jetzt indirekt referiert hast, die muss ich dann hier schon auch nennen. Und die sind tatsächlich gruselig, da hast du völlig recht. Da ist er im Liga-Vergleich mit Spielern auf seiner Position ist er unter Durchschnitt, also 44. Perzentile hier laut fbref.com bei eben so Dingen wie eben angekommene Pässe, wie viele Pässe pro Spiel, wie viele Progressive Pässe, also das ist tatsächlich, der Anker-Sechser ist er nicht. Aber ich mochte ihn allein dafür, dass er halt dafür gesorgt hat, dass Jens Day ein bisschen offensiver spielen konnte. Mhm, genau. Und das hat ja Day sehr gut getan.
Es ist auch nicht unbedingt seine oberste Aufgabe, die Bälle zu verteilen. Du hast halt hinter dir Friedel, der sehr gute, scharfe Pässe in die Halbräume spielen kann und halt sehr gut darin ist, Schmied zu finden. Mhm. Idealerweise hast du als halbrechten Verteidiger auch noch jemanden, der das kann. Veljkovic konnte das theoretisch, hat aber jetzt war die ganze Saison außen vor und ist jetzt weg. Stark ist okay, Max, aber es ist nicht Lins primäre Aufgabe, den Ball nach vorne zu tragen, sondern den Ball zu gewinnen, wenn er verloren gegangen ist, und das macht er halt super gut.
Aber wirklich. Gut, und jetzt noch der Moment der Saison.
Ja, alles nicht gut gealtert. Ich will keinen negativen Moment nehmen, obwohl es da ein paar gab. Ich glaube, Bielefeld war halt, der ganze Februar war halt ziemlich krass, enttäuschend. Und auch das Leipzig-Spiel jetzt hinten raus mit dem nicht gegebenen Elfmeter. Das ist aber alles zu negativ für eine Saison, die, wie wir es eingangs gesagt hatten, doch eigentlich ziemlich stark war. Deswegen, es ist sehr specific, aber für mich ist es der Torjubel von Olli Berg gegen Kiel.
Okay, elaboriere bitte. Also ich habe es natürlich vor Augen, aber erklär es
selbstverständlich hast du. Ja, Hinrundenspiel, Situation ist, Heimspiel zu Hause gegen Kiel. Es steht 1:1, 89. Minute. Es ist ein Heimspiel, das Werder Bremen gewinnen muss, wenn du wenn du weiterhin überperformen willst und vielleicht nach oben schielst. Und dann macht halt zu dem Zeitpunkt ausgerechnet Olli Berg das 2:1. Da war er noch nicht der Stammspieler Berg, sondern da war er noch der Ich schieße niemals Tore Berg. Und dann gab es halt so einen Jubelpulk, wo so alle zu ihm gegangen sind und ihm so den Kopf getätschelt haben. Und dann hattest du so diese Einstellung von der TV-Kamera, dass du nichts mehr von seinem Körper gesehen hast, weil so viele Menschen um ihn herum waren, sondern nur noch seinen Kopf, sein Gesicht. Er hat so die Augen geschlossen und irgendwann öffnet er die Augen und guckt so nach oben und öffnet den Mund und schreit so einmal richtig laut und lange. Und das war irgendwie so ein ekstatischer, entrückter Moment. Ich habe das Bild total, es hat sich total eingebrannt bei mir.
Fantastisch. Ich habe es mir gerade hier nochmal rausgesucht. Ich werde es mit Sprungmarke verlinken.
Sehr gut.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hängt es ins Louvre. Das ist ja wirklich ein fantastisches Bild. Also ich habe qua meiner Herkunft sehr viele Altäre in meinem Leben schon gesehen, sehr viele Kirchen. Und also da habe ich ähnliche Bilder gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, wer dann in dem Fall Olli Berg war. Das wäre dann vielleicht, also ich bin hier ja immer noch in Bayern, also nicht, dass dann doch hier das neue Polizeiaufgabengesetz angewandt wird auf mich. Jetzt kommt die leichteste Frage, Daniel, und zwar, dass die Saison 24/25 als Fortbewegungsmittel.
Musste ich nicht lange nachdenken. Ist auch nicht so, dass ich mir Fachbegriffe rausgesucht habe, um das zu erklären. Es ist ein Hundeschlitten.
Okay.
Eine Gruppe von ziemlich guten Schlittenhunden, die sich untereinander auswendig kennen und die angeleitet werden von einem Mascher. Das ist der Mann, der da hinten sitzt, oder die Frau, mhm, die da hinten sitzt. Dieser Mascher weiß ganz genau, wohin er will. Zusammen können die richtig Fahrt aufnehmen und einiges erreichen, aber wehe, ein oder zwei Hunde müssen ersetzt werden.
Das ist ja fast schon prophetisch.
Kein bisschen konstruiert, sondern total naheliegend.
Ja, natürlich. Logisch. Komm.
Ja.
Ja, Daniel, das war eine besondere Sendung für uns beide, glaube ich. Mhm. Dadurch, dass das jetzt auch alles so spontan kam. Aber umso mehr danke ich dir, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, dass du hier spontan deine Einschätzung gegeben hast. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback der Hörerinnen und Hörer. Nicht nur wegen deines MVPs, sondern jetzt auch wegen all der anderen Dinge, die du gesagt hast.
Ich glaube, deine HörerInnen sind okay und werden mich jetzt nicht mit Hass kübeln.
Nein, natürlich nicht.
Aber ja, danke für die Einladung und danke, dass ich mit dir meinen Schock teilen durfte und das verarbeiten durfte, die Nachricht, dass Ole Werner nicht in Bremen bleibt.
Herzlichen Dank, Daniel. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit und dass ihr diese Sendung hier möglich gemacht habt. Denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und wir machen das Ganze nach dem Value-for-Value-Prinzip. Also überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat eine solche Sendung wie diese hier in eurem Leben? Und dann könnt ihr uns das via PayPal, Kreditkarte oder Überweisung zukommen lassen. Und ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr diese Folge weiter verteilt, indem ihr sie in Signal- und WhatsApp-Gruppen teilt, in Foren postet, indem ihr uns bewertet und indem ihr uns hoffentlich gewogen bleibt. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut miteinander. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.